Moin Moin und hallo. Willkommen zum Franchise-Universum-Podcast, heute mit mir, Andreas Düwel, Andreas Frings und Steffen Kessler. Ja, heute ist eine sogenannte Jubiläumsausgabe. Das heißt, wir drehen heute mal ein bisschen den Spieß um und der Steffen Kessler sitzt sozusagen virtuell auf der anderen Seite des Tisches mit dem Mikrofon. Und heute wird er mal so ein bisschen gelöchert, aber nicht nur das, sondern wir versuchen heute mal einen interessanten Dialog darüber zu führen, wie der Steffen Kessler zum Franchise-Portal gekommen ist, was die Gründe dafür sind, wie die Firma aufgebaut ist, wie wir zu dieser Runde heute gekommen sind. Und dann schauen wir einfach mal, wohin uns die Reise heute treibt.
Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ja, dass wir diese kleine Jubiläumsepisode, 250 Episoden tatsächlich, auf diese Weise gemeinsam feiern. Danke, dass wir das hier so machen. Und danke für die Einladung zu dir nach Bonn, lieber Andreas Frings. Das wird eine Herausforderung für mich. Andreas und Andreas. Ich werde einfach eure Nachnamen mit benutzen müssen, glaube ich.
Ist in Ordnung.
Ja. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls.
Vielleicht Einstiegsfrage, 250. Folge. Wann war die erste?
2018 im Juni. Ich glaube, der 18. Juni 2018. Eine Trainer-Episode, meine ich, und entweder ist es Episode 0 oder 1, was hat Kenia mit Franchise zu tun?
Die habe ich mir auch angehört, weil du hattest irgendwann mal eine Special-Folge aufgenommen, wo du gesagt hast, was waren die erfolgreichsten Episoden, und ich meine mich daran zu erinnern, dass du gesagt, die allererste wird am häufigsten gehört,
ja.
Weil diejenigen, die nicht wissen, ob sie deinen Podcast sich anhören sollen, starten nicht bei der aktuellsten Episode, sondern bei der ersten, und dadurch sind so die ersten paar Episoden doch relativ häufig gehört. War bei mir nicht anders.
Und in manchen Playern kannst du eine Episode als Trailer-Episode angeben. Dann wird die sozusagen als Hauptepisode, so von wegen, worum geht's in dem Podcast, angezeigt. Und das ist, glaube ich, eingestellt, tatsächlich diese Kenia-Episode.
Okay, aber das heißt, du hast, ich sag mal ganz grob überschlagen, 40 Episoden pro Jahr aufgenommen. Das heißt, praktisch, hast noch einen kurzen Urlaub dazwischen drin, vielleicht ein paar Feiertage, aber wirklich fast jede Woche machst du einen Podcast.
Ja, also wenn es 250 Episoden, es sind 6 Jahre jetzt und ein Monat, kannst du dir ausrechnen, dann habe ich im Grunde, sagen wir mal, 5 Jahre lang gesendet und ein Jahr Pause gemacht. Nur nicht am Stück, sondern zwischendurch. Also klar, die Wintermonate, meistens um Ostern herum lasse ich es mal schleifen und im Sommer auch. Ich habe jetzt gerade, glaube ich, drei Wochen lang nichts gesendet.
Krass. Also ich höre jetzt nicht ganz so viele Podcasts, aber die meisten Podcasts, die ich höre, sind nicht 6 Jahre mit am Markt und dann vor allem nicht mit dieser Konsequenz. Also das muss man erstmal durchhalten.
Oh, danke schön. Ich glaube, es liegt vor allem daran, weil es mir Spaß macht. Das ist der wichtigste Punkt eigentlich. Ich podcaste total gerne. Ich podcaste auch total gerne mit euch. Wir haben ja zusammen jeweils auch schon Episoden gemacht, weil es einfach so, ne, du hast grob eine Überschrift. So, worüber wollen wir sprechen? Ich erfahre im besten Fall im Vorfeld 2, 3 Impulse, worum geht es eigentlich und warum ist es wichtig fürs Franchising, damit ich einigermaßen fundierte Fragen stellen kann. Und dann geht es eigentlich auch schon drauf los. Und im Podcast hast du Zeit. Das ist der Unterschied zu YouTube und Co. Du darfst es dir erlauben, mal 20 Minuten über irgendein BGH-Urteil zu diskutieren zum Beispiel.
Ja, wo hört ihr denn eure Podcasts an, wenn ihr mal irgendeinen anderen Podcast euch anhört? Ist es im Bad, bei der Autofahrt oder wo macht ihr das?
Unterwegs eigentlich, auf allen Fahrten unterwegs, Kopfhörer im Ohr oder so. Das ist bei mir Podcast hören.
Ja, also Kopfhörer im Ohr ist auch bei mir ein wichtiges Stichwort. Das ist sowohl im Auto. Ich fahre sehr viel nachts Auto, wenn die Kinder hinten schlafen. Meine Familie wohnt in Frankreich zum Teil. Da haben wir 10 Stunden Fahrt. Und da bleibe ich halt, dann fahren wir abends um 10 Uhr los, dann zum Frühstück da. Und da fahre ich mit Podcast durch die Nacht zum Beispiel. Aber auch wenn ich im Zug sitze und jetzt nicht arbeiten muss oder arbeiten kann, entweder weil es laut ist, zu laut ist um mich herum oder die Internetverbindung total miserabel ist mal wieder oder sowas. Oder auch beim Kochen, beim Spülen abends, dann kann ich so den Rest um mich herum ein bisschen ausblenden. Und manchmal auch vorm Schlafen gehen noch mal eine halbe Stunde oder so.
Und im Vorgespräch hast du ja schon eben kurz erzählt, du hörst besonders gerne einen Podcast, der teilweise auch bis zu 10 Stunden lange Folgen hat. Jetzt weiß ich auch warum, weil wenn du bis Frankreich fährst, dann hast du wirklich Podcast die Zeit.
Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, weil ich muss dann wechseln ein bisschen thematisch. Ja. Irgendwann komme ich nicht mehr mit. Also ich habe es nicht geschafft, so einen 7, 8, 9, 10 Stunden Podcast dann durchzuhören, eine Episode. Ja, das ist tatsächlich von Zeit Online, also der Zeitschrift bzw. der Zeitung Zeit. Die haben sehr, sehr gute Podcasts, mehrere, einige. Mhm. Und da gibt es einen Podcast, den ich richtig gut finde, mit dem Chefredakteur und einem Kompagnon. Und der heißt Alles gesagt. Und da sind Interviewgäste aller Art, verschiedenste, die sehr gut recherchiert vorher ganz viele Fragen gestellt kriegen, wo gegessen wird, wo getrunken wird und wo derjenige, der Interviewgast ist, entscheidet, wann Schluss ist mit einem Codewort, sofern er es nicht versehentlich zu früh verwendet. Das ist Ulrich Wickert tatsächlich einmal gegangen, den ehemaligen Tagesschausprecher, der nach 12 Minuten versehentlich das vorher von ihm ausgesuchte Codewort gesagt hat. Und dann war die Episode auch schon vorbei. Der durfte dann wiederkommen, ein paar Episoden später.
Also wir haben ja jetzt kein Codewort vereinbart, aber du bist ja heute sozusagen der Gast. Also du müsst uns dann schon ein vernünftiges Signal geben, wenn du aufhören möchtest heute.
Okay, ich hatte mich darauf verlassen, dass du die Steuerung machst und merkst, wenn es nicht mehr interessant wird.
Ja, alles klar.
Aber wir gucken mal, wie wir enden. Aber vielleicht so viel sei vorangesagt. Wir haben jetzt nicht vor, so meine typische Länge von 20, 30 Minuten einzuhalten, sondern wir wollen uns einfach mal den Raum nehmen und ein bisschen in Dialog gehen und das vielleicht auch das Philosophieren anfangen.
Ne? Wir wollen dir den Raum geben, weil du versteckst dich ja immer hinter deinen Fragen. Du hast jetzt die Möglichkeit, mal selber in der Mitte zu stehen.
Genau. Ja, ich freue mich.
Ja, vielleicht mal für die Zuhörer und Zuschauer auf YouTube erstmal vielleicht der Grund, warum sitzen wir heute überhaupt zusammen? Ja, klar, ist eine Jubiläumsausgabe, die 250. Aber wie ist es dazu gekommen? Also der Steffen Kessler und ich, wir haben uns vor ein paar Monaten auf
Tut mir einen Gefallen, sag einfach Steffen.
Steffen, ja klar, ja, weil du gerade sagtest, immer mit Nachnamen, natürlich Steffen. Wir haben uns vor ein paar Monaten auf dem Tag der Expansion in Düsseldorf unter anderem auch getroffen. Also wir kennen uns eigentlich schon sehr, sehr lange, aber immer nur sehr, sehr lose. Und da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, ein bisschen länger unterhalten, nachdem die Veranstaltung vorbei war. Und dann haben wir auch irgendwann über private Themen geredet. Und dann sind wir über das Thema Solopreneurship kurz gestolpert. Und da hast du mir auch einen Buchtipp gegeben, habe das Buch auch zumindest angefangen zu lesen. Und ja, da hatten wir dann erstmal, ich sag mal, einen Aufhänger für ein Thema. Und haben uns dann ja auch kurze Zeit später dann getroffen für unseren ersten Podcast zusammen. Wir waren zwar schon mal zusammen in einem Podcast, vor vielen Jahren, als die Corona-Pandemie noch akut war.
Das war der Erfahrungsaustausch.
Genau, aber das war der erste richtige Podcast, wo nur wir beide dabei waren. Und genau, das hat uns grundsätzlich so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir machen nochmal einen zweiten Client, der ist jetzt noch nicht online, der kommt aber irgendwann. Und dann habe ich einfach mal die provokante Frage gestellt, ob wir nicht mal den Spieß umdrehen wollen, dass du nicht mal der, ich nenne es mal, Interviewte sein möchtest. Und da hast du eigentlich sofort gesagt, ja klar, lass uns das machen. Und genau, deswegen dachte ich mir dann auch, lass uns doch gerne das Thema Solopreneurship, weil das war das Buch, über das wir geredet haben, kurz als Aufhänger nehmen, sozusagen den Start der Folge. Weil ich kann mir vorstellen, dass auch viele Personen, die jetzt hier zuhören, als angehende Franchise-Geber, Franchise-Manager oder etablierte Franchise-Geber so ein bisschen, ja, ich sag mal, einen ähnlichen Drang in sich für sich verspüren und vielleicht auch das Thema Solopreneurship interessiert. Ich weiß, aufgrund von Gesprächen mit dir, Solopreneurship lebst du nicht 1:1, das macht vielleicht auch fast niemand, aber ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen, was reizt dich an diesem Thema und was hast du davon übernommen für deine Firma, für deinen Arbeitsalltag und vielleicht ganz kurz in 2, 3 Sätzen, was ist das eigentlich, Solopreneurship?
Ja, okay, also vielleicht als kurzen Einschub noch die Situation, wo wir darüber sprachen und wo du eigentlich mit der Idee um die Ecke kamst. Da hatten wir die Podcast-Episode gerade aufgenommen und da saß ich gerade in Malaysia. Das ist vielleicht noch so als kleine Kuriosität, dass wir also online das Ding aufgenommen haben und ich in Penang da gerade war. Es war sauheiß draußen und so dann die Idee aufkam. Und zum Glück war noch ein bisschen Abstand bis zur 250. Episode, so dass ich die Chance hatte, wieder hier nach Bonn zurückzukehren. Also Solopreneurship. Im Grunde ist es Solopreneur, Entrepreneur, aber solo, du bist alleine und willst, wenn man es provokativ ausdrücken möchte, willst keine Mitarbeiter haben. Und das ist im Grunde der Kern des Ganzen. Wie kriegst du trotzdem ein Unternehmen aufgezogen? Idealerweise ohne dich komplett zu überarbeiten und 18 Stunden am Tag arbeiten zu müssen, weil du keine Hilfe hast. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Sondern du arbeitest dann mit Komponenten, so wird es häufig bezeichnet. Das heißt also, du guckst, okay, ich baue mir einen Prozess, ich gucke erstmal, was möchte ich überhaupt als Unternehmen anbieten, tun. Ich spezialisiere mich typischerweise und kann dadurch eine hohe Standardisierung, Spezialisierung erfolgen und kann dann mit Komponenten arbeiten. Das sind wie so Puzzlestücke von draußen, egal ob Freelancer oder irgendwelche Anbieter, die sich selber auch wieder auf etwas spezialisiert haben, was du dann wieder nehmen kannst. Und es gibt Solopreneure in unterschiedlichsten Variationen. Ne? Es gibt Autoren, die ihre eigenen Bücher rausbringen und vermarkten, nicht von Verlagen abhängig sind. Es gibt Handels-Solopreneure, die kaufen irgendwo in China ein und verkaufen in Deutschland über Amazon FBA oder ähnliche Geschichten. Dann gibt es die Speaker, sind häufig auch Solopreneure und in vielfältigen Variationen dann eben
Rechtsanwälte.
Auch Rechtsanwälte, ne? Ihr seid im Grunde ja auch irgendwas zwischen Solopreneure und
gut,
Selbstständige.
Wir jetzt hier sind, so. Genau, ja, sind natürlich
oder
eine größere Einheit, aber
fette Kanzleien, ja.
Es gibt ja auch durchaus da Einzelkämpfe.
Ja. Hast du denn, Andreas, eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter als Assistenz?
Ja.
Ja, okay. Mhm. Aber das ist ja das beste Beispiel bei Solopreneur. Das heißt ja nicht, dass man wirklich gar keinen Mitarbeiter hat, sondern man kann, ich sag mal, auch eine kleine Anzahl von Mitarbeitern haben. Und ich glaube, du hast 9 im Team, ist das richtig?
Ja, wir sind, je nachdem, ob gerade jemand in Elternzeit ist oder ähnliches, ja. Aber so Pi mal Daumen, 7, 8, 9. Und wir bleiben bewusst unter die 10, ja. Unter den 10 aus verschiedensten Gründen. Klar, das hat dann auch wieder, ich sag mal, Kündigungsschutz und all diese anderen Sachen, die da noch Betriebsrat nicht benötigen und
Co. Du willst flexibler bleiben als Unternehmer.
Hohe Flexibilität, genau. Aber auch sich als Team fühlen und nicht, also wenig Hierarchie denken, am liebsten keine. Klar, am Ende muss jemand entscheiden, völlig klar. Aber dass man als Team zusammen etwas erreicht und sich auch als Team fühlt und auf Augenhöhe miteinander spricht. Und das geht einfach in der kleinen Größe viel, viel besser. Und es gibt typische Größen, wo diese Wachstumsschmerzen kommen. Das sind so Übergänge, so Pi mal Daumen bei zwischen 15 und 25 fängt es an, weil dann das Team mehr Absprache ist. Es gibt leichter Konflikte und Co. Mhm. Und bei einer 50er, meine ich mich zu erinnern, bei 50 ist dann wieder so eine nächste Schwelle, die sehr schwer ist zu durchbrechen.
Aber super Parallele zum Franchising. Der erste Partner, der zweite Partner und irgendwann kommt auch die Schwelle, wo plötzlich die Prozesse anders sind. Da ist das ein anderes Miteinander. Also keine Ahnung, wo genau die Grenze ist, aber ich würde sagen, so ab 10, 20 Partner ist das System nicht mehr das gleiche.
Gibt es, würde mich jetzt mal interessieren, gibt es eine Größenordnung, wo du sagen würdest, das ist sehr typisch, dass da die Konflikte anfangen im Franchising?
Nein. Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, wenn, gibt es vielleicht so eine Zeitspanne, also nach meiner Beobachtung, so, das ist einfach so, es gibt so Phasen eines Franchise-Systems und da gibt es eben auch die Phase, wo es vielleicht so vordergründig stagniert oder wo so ein Auswechseln von Partnern auch in größerem Stil stattfindet. Aber ich würde sagen, es gibt sowohl sehr kleine Systeme, bei denen diese Phase eintritt, als auch Systeme, die sehr schnell sehr groß werden. Ich würde nicht sagen, dass es da Erfahrungswerte gibt, dass man sagt, ab 10 Partnern, ab 20 Partnern, gut, das ist ohnehin die Landschaft ist ja so vielfältig, dass man ja auch, also 5 Partner im Dienstleistungsbereich ist was ganz anderes als 5 Partner, die irgendwie Multi-Unit Restaurantketten betreiben. Ne? Also deswegen würde ich sagen, gibt es in der Form nicht.
Ne? Ich hätte gedacht, dass vielleicht bei Beispiel 5 Partnern, dass man noch in der Lage ist, besser miteinander zu sprechen und ein bisschen weniger mit dem Finger aufeinander zeigt. Also auch da der Teamgedanke ausgeprägter wäre möglicherweise.
Ja, aber ich glaube, das fängt schon sehr klein dann an. So ist jedenfalls meine Erfahrung, dass das losgeht. Und die Besonderheit ist ja, ich muss jedenfalls, wenn ich es gut mache, den ersten Partner ja schon so planen, als hätte ich die anderen 20 Partner. Damit ich eben, damit mein System funktioniert, muss ich ja mit dem ersten Partner schon Verträge schließen, Vereinbarungen treffen, die ich dann auch multiplizieren kann und darf nicht in Konflikten kommen, also Beispiel Gebietsschutz oder so, darf nicht in Konflikte kommen zu potenziellen späteren Partnern. Und deswegen jedenfalls, wenn es gut gemacht ist, glaube ich, gibt es diese Schwelle nicht, weil ich das System von Anfang an größer denke, als es ist. Und also jedenfalls sieht so die ideale Welt aus.
Okay. Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr guter Hinweis, weil ich habe auch schon mal in einem System gearbeitet, wo genau das Thema Gebietsschutz das Problem war. Das heißt, das System ist gestartet hat und die ersten, ich glaube, 5, 6 Partner hatten einen Gebietsschutz. Und dann kam der Franchise-Geber auf die Idee, das ist gar nicht so schlau bei diesem Konzept, das, weil es ein mobiles Konzept war. Und dann war natürlich die große Herausforderung, wie kriegt man es hin, den Gebietsschutz wieder wegzubekommen, ohne dass die Franchise-Partner unglücklich sind. Mhm. Natürlich, die müssen erstmal zustimmen, völlig klar. Aber was muss man denen dann anbieten? Muss man denen gar nichts anbieten, etc.? Und je größer das System wird, umso schwieriger ist es, so etwas jemals wieder rückgängig zu machen. Mhm. Und deswegen aus meiner Beraterperspektive und Mitarbeiter von Franchise-Systemen, man sollte so früh wie möglich sich einen guten Anwalt holen und das System von Anfang an groß denken. Und nicht, ich sag mal, Hands-on-Mentalität einfach anfangen. Das wird, glaube ich, im Franchising nicht so gut funktionieren wie in vielen anderen.
Ja.
Vielleicht Solopreneurship-Unternehmen.
Mhm, absolut. Man muss von Anfang an groß denken. Das ist.
Wobei das Thema Lernen auch im Franchise halt mitkommt. Ne? Also dieses Learning bei einem mobilen Konzept, dass der Standard, also ich würde es jetzt mal als Franchise-Standard bezeichnen, Gebietsschutz, sind wahrscheinlich die Minderheit, die sowas nicht haben, These.
Ja.
Und dann zu überlegen, okay, wir sind ein mobiles Konzept und bei uns macht es vielleicht nicht so viel Sinn, weil das ist vielleicht cool, wenn bei einem fetten Event oder sowas, keine Ahnung, x Partner nach Berlin strömen. Das Learning musst du erstmal haben, ne? Das hast du nicht zwingend in der ersten Minute.
Absolut. Und ich hatte mir auch schon vorbereitet eine tolle Frage, nämlich, was stört dich am meisten am Franchising? Und vielleicht aus meiner Perspektive genau dieser Aspekt, das Learning. Und mein persönliches Gefühl ist, dass die Franchise-Geber sich nicht so gut miteinander austauschen, damit man diese Learnings vielleicht schon bekommt, ohne selber die Fehler machen zu müssen. Und wie sieht das denn bei euch beiden aus? Also was stört euch persönlich an der Franchise-Szene? Das ist vielleicht ein bisschen negativ jetzt formuliert. Eher anders, was würdet ihr gerne ändern?
Also das, was du ansprichst, ist durchaus ein Punkt. Ich hatte in der Vergangenheit im Podcast über den Podcast hier auch schon mehrfach probiert, so Mastermind-Runden zu initiieren, was bei uns in der Online-Welt sehr, sehr üblich ist. Also ich tausche mich sehr viel mit anderen Unternehmern aus, mit anderen Onlinern, mit einem YouTuber beispielsweise. Alle zwei Wochen sind wir habe ich gerade gestern wieder mit dem für eine Stunde telefoniert. Und auch mit anderen ganz normalen Unternehmern. Ich habe auch damals mal eine Runde von Portalbetreibern. Also die haben Portale, wie wir, unser Franchise-Portal.
Aber nicht im Franchise-Kontext.
Nicht im Franchise-Kontext, sondern eben das Geschäftsmodell, Multi-Sided-Plattform, also Portale, die zwei Zielgruppen zusammenbringen. Und da haben wir uns ein Jahr lang ausgetauscht. Das ist dann leider auch da ein bisschen versandet. Das Versanden ist natürlich immer wieder ein Thema. Aber um darauf zurückzukommen, ich hatte versucht, Franchise-Geber zu motivieren, ohne eigene Interesse, ich musste auch nicht bei sein, aber diesen Mastermind-Gedanken, der gerade in der Online-Welt sehr präsent ist, auch aufs Franchise zu übertragen und sich ganz bewusst in Form von Masterminds auszutauschen, regelmäßig alle zwei Wochen für eine Stunde. Jeder kriegt eine halbe Stunde Raum. Manchmal kriegt einer mehr Raum, weil da gerade irgendwie die Hütte brennt oder so. Aber weiß ich nicht, bislang ist da nicht so viel auf Resonanz gestoßen davon. Warum genau, weiß ich nicht. Vielleicht haben Franchise-Geber auch einfach zu wenig Zeit und Franchise-Manager, weil sie sich um so viele Sachen parallel kümmern. Sie betreiben ja, das sage ich immer wieder mal, eigentlich ja mehrere Unternehmen parallel. Rekrutierungsagentur und Wegbegleiter für ihre Franchise-Partner, die ihre Kunden sind, das Endkundengeschäft im Zweifelsfall noch und so weiter und so fort, dass dann einfach die Ruhe für so etwas fehlt, könnte ich mir vorstellen.
Aber, ja. Vielleicht ist auch die Angst, denn das Franchising beruht ja im Kern darauf, dass ich eine gute Idee habe, die ich anderen überlasse und dafür, jetzt ganz vereinfacht gesprochen, dafür Geld kassiere. Also das ist ja so die Idee des Franchisings. Ich habe die Idee, ich habe das Konzept und das überlasse ich wem anders und bekomme deswegen Geld von ihm. Und vielleicht baut das auch so eine Hürde auf, obwohl das ja nichts miteinander zu tun hat. Aber ich glaube schon, dass da immer so diese Sorge mitschwingt. Durch den Erfahrungsaustausch könnte ich ja sozusagen einen Teil meiner Exklusivität preisgeben. Also den Marktvorsprung, den ich gegenüber meinen Partnern gewinnbringend verkaufe, könnte ich ja vielleicht preisgeben, indem ich mich jetzt zu tief in den Austausch begebe. Ich glaube, ich beobachte manchmal, dass da die Angst herkommt. Das wäre auch jetzt, du hast die Frage auch an mich gestellt, was würde ich ändern oder was stört mich? Das geht genau in die Richtung, weil die Frage ist ja auch immer, ist es wirklich so exklusiv, meine Idee? Oder was ist die exklusive Idee? Ne? Und da habe ich doch, beobachte ich immer wieder, dass man vielleicht auch als Unternehmer nochmal so einen Schritt zurück machen muss und sagen muss, was ist wirklich die exklusive Idee? Was ist der Marktvorsprung? Habe ich einen Marktvorsprung? Und das dann zum Konzept ausbauen und eben nicht hingehe und das Gefühl habe, ja, sozusagen die persönliche Genialität oder so ist das, was ich hier zu Geld mache. Das natürlich auch, ne? Aber aus der muss dann das Konzept kommen, das ich weitergebe. Und ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dieses Einmauern in der Sorge, dass man etwas von dem Preis gibt, was man ja eigentlich gerade zu seinem Konzept machen will. Da könnte ich mir vorstellen, dass es herkommt.
Also wo es in der Vergangenheit, glaube ich, ganz okay lief, das sind die Ausschussrunden vom Deutschen Franchise-Verband. Mhm. Da war ich früher einige Jahre mit dabei, natürlich in der Franchise-Nehmergewinnungsthematik mit drin. Und da hat man sich schon recht offen, glaube ich, ausgetauscht über was funktioniert nicht, welche Erfahrungen hat man gemacht und so. Ist wahrscheinlich heute immer noch der Fall. Mhm. Ist natürlich sehr selten, ne? Also wenn ich mich richtig erinnere, zweimal im Jahr oder sowas. Das hat nicht diese Enge und diese Vertrauensbasis plus noch wechselnde Leute, die dann da sind. Das ist nicht das Gleiche wie eine Mastermind-Runde, wo sich ein eingeschworenes Viererteam beispielsweise immer wieder alle zwei Wochen dann trifft digital und wirklich austauscht und sagt, boah, ich habe jetzt gerade einfach keinen Bock oder also ich habe ein Motivationsloch oder mich nervt kolossal, keine Ahnung, ein Mitarbeiter oder was auch immer. Wie geht ihr damit um oder hattet ihr den Fall schon in der Vergangenheit? Ob das jetzt damit was zu tun hat, weiß ich nicht. Vielleicht entsteht da ja noch was in Zukunft. Who knows?
Woran ich mich noch erinnern kann bei diesen Austauschrunden, die während der Corona-Pandemie initiiert waren, da kam auch irgendwann mal das Thema auf, wird das aufgenommen? Und ich weiß noch, ab dem Moment, wo irgendeine Episode mal nicht für den späteren Austausch aufgenommen wurde, wurde offener gesprochen. Mhm. Und da ist offenbar auch eine Angst. Vielleicht das ist das genau der Punkt, dass man sein Wissen teilt. Vielleicht sind es aber auch rechtliche Gründe, dass man Angst hat, irgendwas zu sagen, wo man dann am Ende vielleicht einen Fehler gemacht hat. Also keine Ahnung, aber schon ganz interessant. Ja. Die Frage ist, wie ist das in anderen Runden? Werden die auch veröffentlicht und trotzdem reden die offen?
Das ist wirklich eine Runde von, sagen wir mal, Freunden, Unternehmerfreunden, die sich gegenseitig unterstützen und versuchen zu helfen. Mhm. Also das Ganze ist bei mir entstanden auch durch ein zweijähriges Unternehmertraining bei Stefan Mehrath, das ich mitgemacht hatte. Da waren wir eine Zwölferrunde, also 12 Leute, die einfach 2 Jahre lang zusammengearbeitet hatten. Die hatten Coaches, wir hatten Seminare und so weiter. Also war ziemlich intensiv. Und da hat sich zum Beispiel eine Viererrunde gebildet, die bis heute Bestand hat. Aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Also Handwerk, Mikrobiologie und Spedition. Und ich als Franchise-Onliner dabei. Das war so ein Ursprung und eben in dieser Online-Welt, ich bin so in der Community von digitalen Nomaden seit vielen Jahren auch drin und da ist das auch gang und gäbe. Gerade Leute, die neu in die Community reinkommen, die sich ortsunabhängig selbstständig machen wollen, die werden durch den Veranstalter im Grunde motiviert, sich zu Mastermind-Runden zusammenzufinden.
Wäre das auch was für dich, Andreas? Digitaler Nomade als Anwalt? Würde gehen, oder? Solange es nicht weit weg ist von den Gerichten in Deutschland.
Genau, würde das absolut funktionieren. Ne? Also ich meine, ich brauche für meine Arbeit im Wesentlichen meinen Laptop und die Zugangskarte für das besondere elektronische Anwaltspostfach. Aber theoretisch könnte man damit auch auf Wanderschaft ziehen. Also.
Gibt es denn irgendeinen Anwalt, der das macht? Weiß das zufällig?
Ja, ich glaube schon. Also doch, das habe ich auch schon gehört von Leuten, die von Kollegen, die gar kein Büro unterhalten und also jedenfalls kein richtiges Büro unterhalten und nur unterwegs sind. Das gibt's schon, absolut. Also das ist natürlich dann eine ganz andere Arbeitsweise als das, was wir so machen.
In der Community auch, da sind auch Anwälte, Steuerberater und so mit drin. Die gibt's da. Aber vielleicht noch, um auf deine Frage zu antworten, was würde ich ändern? Es gibt
Man merkt, das ist nicht der erste Podcast, den du machst. Du kommst nach 5 Minuten auf die Frage nochmal zurück.
ja, ich möchte die Antwort nicht ganz schuldig bleiben. Das eine war das, was du nämlich von dir aus angeteasert hast, was durchaus ein Punkt ist und was ich mit Mastermind dann beantwortet habe. Aber die Franchise-Wirtschaft ist ja sehr, sehr klein, bezogen auf die Gesamtwirtschaft in Deutschland. Viele kennen sich, man kennt sich untereinander wie so eine Art kleine Familie oder Szene oder sowas. Und doch gibt es an ein paar Stellen, wo ich glaube, dass man besser zusammenarbeiten könnte und ein bisschen weniger Ich-Bezogenheit an den Tag legen kann insgesamt. Das bezieht sich sowohl auf das Thema der Leads, so von wegen, hey, das sind meine Leads als Franchise-Geber. Naja, wenn der Franchise-Partner nicht so perfekt zu dir passt und woanders hingeht, dann dann ist es doch gut, wenn der dort fündig wird und sich dort dann selbstständig macht, weil wir brauchen Selbstständige hier in Deutschland oder grundsätzlich auf der Welt. Wir brauchen ja Leute, die auch Arbeitgeber werden. Also dieser Gedanke an der Stelle, auch unter den Franchise-Dienstleistern, da sind an ein paar Stellen dann doch die Ellenbogen relativ stark ausgefahren, dass dann aufeinander irgendwie ja, rumgehackt wird von Vereinzelten. Und das ist in so einer kleinen Szene aus meiner Sicht einfach nicht notwendig. Und dass sich da einzelne Player erhöhen, indem sie schlecht über andere sprechen, um dann ihre eigene Dienstleistung irgendwie attraktiver darstellen zu lassen. Oder sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen oder was auch immer, weiß ich nicht. Das braucht es nicht in dieser kleinen Szene. Das ist so auf der Ebene, ne, sowohl Franchise-Geber, die uns dann sagen, hey, seht zu, dass der Lead nur bei mir bleibt. Ich habe jetzt dafür bezahlt, jetzt bei uns im Portal. Ich finde, wir haben eine Verantwortung, dem Franchise-Kandidaten zu ermöglichen, sein Leben selbst zu gestalten und wirklich das zu ihm passende Franchise-Konzept zu finden. Und das ist vielleicht nicht das Erste, das er anfragt, dessen Besitz der vermeintlich des Franchise-Gebers er dann plötzlich wäre. Das ist auf der Ebene und auf der Dienstleister- oder Gesamt-Franchise-Ebene da noch mehr gemeinschaftlich an den Tag zu legen und vielleicht auch das Image in Deutschland vom Franchising versuchen, gemeinschaftlich zu verbessern. Wie auch immer im Konkreten, das ist natürlich eine Frage, die seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten diskutiert wird. Wie können wir das Image verbessern und Co.? Und es hat sich verbessert, definitiv. Und es ist nicht allein die Verantwortung von McDonald's oder ähnlichen Großen, die das Geld haben, was sehr früh immer als Vorschlag kommt. Aber dass man da einfach sagt, hey, okay, gut, wie kann man da noch mehr zusammenarbeiten und die ganze Franchise-Szene attraktiv darstellen? Und da finde ich die Franchise Expo zum Beispiel eine ganz gute Plattform, auch wenn die jetzt nicht gigantische Reichweiten hat und die ganze Gesellschaft plötzlich erreicht. So, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, der ist mir jetzt fast wieder entfallen. Mal gucken, ob der mir gerade wieder zurückkommt.
Ansonsten, ich finde den Punkt mit den Leads sehr, sehr interessant, weil du hast auch ab und zu eine Podcast-Folge dazwischen gestreut, wo du, ich nenne es mal, auf Kritik eingehst, die an dich oder an das Portal herangetragen wird, wie zum Beispiel das Thema Leads, das ist doch mein Lead. Wieso können die Interessenten auch woanders eine Anfrage stellen? Und dann machst du immer so eine Art Solo-Podcast und erzählst das sehr, auf eine sehr positive Art und Weise, in der Art, dass du die folgende Frage bekommen hast, warum gehört mir der Lead nicht? Und dann erklärst du das, also du zeigst mal deine Sichtweise als Inhaber des Franchise-Portals, sodass man als Franchise-Geber das auch nachvollziehen kann. Weil ich glaube, wenn du das nicht machen würdest, dann ist das wirklich auf den ersten Blick so ein bisschen Blackbox. Und das ist mir sehr positiv aufgefallen, weil so generell mit Kritik umzugehen und das auch mal öffentlich zu äußern und dann die eigenen Gedankengänge darzulegen, das bekommt man ja kaum mit. Also das finde ich wirklich cool an diesem Podcast. Deswegen mach das auch gerne weiter, weil das sind so Gedankengänge, die man selten bis nie hört. Und dann kann man auch selber mal überlegen, so kann man das auch sehen, interessant. Und deswegen mach das bitte immer gerne weiter.
Ja, danke schön. Ich glaube, das ist auch das Medium Podcast, das sich dafür anbietet. Auch wenn du natürlich nicht alle erreichst und vielleicht auch nicht genau den einen Kritiker erreichst, mit dem du da vorher vielleicht dich auseinandergesetzt hast, falls du nicht das Gleiche ihm auch schon gesagt oder per E-Mail geschrieben hast. Aber das Medium Podcast ist dafür einfach, finde ich, ganz cool geeignet, Sachen zu erklären. Und häufig gibt es ja nicht nur die eine Wahrheit, sondern es gibt halt verschiedene Wahrheiten und Auslegungen. Ich meine, wer weiß das besser als ein Anwalt zu meiner Rechten? Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Und nichtsdestotrotz, also wenn ich so eine Episode dann rausschicke, beispielsweise Thema Leads, dann landen auch, also vor allem denke ich jetzt an einen ganz, ganz speziellen Franchise-Geber, der sich mit diesem, das ist mein Lied, beziehungsweise es wäre nicht sein Lied, der überhaupt nicht anfreunden kann, der dann sagt, also ey, ich glaube, dass das gar nicht richtig ist oder bis hin zu, dass ihr das juristisch gar nicht dürft. Mhm. Wobei wir gar nicht viel machen. Ne? Ich kläre ja auf an der Stelle und ich schreibe dem Franchise-Kandidaten eine E-Mail, versuche ihn zu unterstützen, ihm beizubringen, was passiert als nächstes. Das Gespräch mit dem Franchise-Geber steht an. Lass dich nicht überraschen, wenn dein Handy klingelt oder drück ihn nicht weg und so weiter. Einfach, dass ihm das bewusst ist. Und dass dann sage ich im Laufe des weiteren Prozesses in dieser E-Mail-Abfolge, du solltest keine Entscheidung treffen, ohne dann auch mehrere Optionen betrachtet zu haben. Ich meine, wer will einen Unternehmer haben, der nicht in der Lage ist, zwischen verschiedenen Optionen abzuwägen, bevor er eine wirklich ernsthafte Entscheidung trifft, die von der Bedeutung her wie eine Ehe oder einem Hauskauf ja sein kann.
Und absolut.
Da willst du Unternehmer, die abwägen. Ne?
Genau. Ja. Die Kamera hat sich verabschiedet.
Okay.
Wir haben oder eine, das Display?
Nee, das klang nach Kamera. Der ist vermutlich zu heiß geworden. So, wir machen einfach den Podcast immer weiter. Ich gucke mal gerade ab.
Okay.
Genau, um nochmal daran anzuknüpfen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube aber auch, du hast auf der einen Seite eine undankbare Aufgabe, weil du bist an dem Punkt bei den Franchise-Systemen, der mit am wichtigsten ist. Und zwar die Akquise von neuen Partnern. Mhm. Weil gerade die jungen Systeme, die brauchen Partner, ansonsten brauchen sie sich über alles andere gar keine Gedanken machen, so gefühlt. Und erst die ganz Großen, die sind wirklich dann ja an dem Punkt angekommen, wo es sehr viel mehr Sinn macht, das aktuelle System nochmal um 1% zu verbessern, weil das ist ja ein Zahlenspiel am Ende. Wenn ich 100 Partner habe und ich verbessere die um 1%, redet man über ganz andere Summen, als wenn ich zwei Partner habe, die
ich um 1% verbessere.
Nein, hast du nicht. Guter Test. Nein, genau. Und
deswegen, vielleicht können wir den Punkt einmal zum Anlass nehmen. Ja. Wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit darüber, aber vielleicht einmal, auch wenn du es vielleicht nicht so gerne hast, aber dass wir einmal überlegen, ja, was machst du? Und du hast jetzt ganz viel schon erzählt, Lead-Gewinnung, Franchise-Portal, Podcast, dass wir vielleicht...
Was das Franchise-Portal macht, meinst du?
So was das Franchise-Portal macht, Basis. Weiß ja hoffentlich jeder, der diesen Podcast hört und auch sonst jeder. Aber dass du vielleicht einfach mal erzählst, wie kam es denn dazu? Denn was ihr jetzt aktuell macht, das wirklich, glaube ich, das ist einigermaßen bekannt. Aber wie kam es denn eigentlich dazu? Und es ist ja wirklich auch, das kann ich, glaube ich, sagen, so eine...
Institution.
Eine Institution, genau.
Oh ja, und das klingt alt.
Mit Alleinstellung, ja, es klingt alt, aber es ist so. Also vielleicht auch da, warum sitze ich hier? Wir kennen uns auch schon ein paar Jahre. Ich habe bei einer früheren Podcast-Folgen gehört, dass ich dein fast Lieblingsanwalt bin.
Der ist auf Platz 1.
Genau, das klären wir später vielleicht noch. Aber deswegen, so ein bisschen habe ich die Entwicklung ja verfolgt, aber vielleicht kannst du einfach mal so erzählen, wie kamst du zum Franchising?
Ja, also die Kernfunktion vielleicht, um das in einem Satz trotzdem nochmal wiederzugeben, auch wenn wir davon ausgehen, dass die meisten es wissen. Die Kernfunktion ist natürlich ein Internetportal, das zwei Zielgruppen zusammenbringt. Und ich beschreibe es gerne als wie eine Art Partnervermittlungsplattform, nur nicht Männlein sucht Weiblein, sondern eben Franchisegeber sucht Gründer oder andersrum Gründer sucht nach dem passenden Konzept. Und von der Historie her ist das so entstanden, dass mein Vater Marketing in Pharmakonzern war, ein recht hohes Tier, und sich dann mit einem EKS-Lehrgang von Wolfgang Mewes so um 1990 oder was beschäftigt hat. EKS, engpasskonzentrierte Strategie. Und diese engpasskonzentrierte Strategie hat eine Phase, eine von sieben, das ist die Kooperationsphase. Und dort wird Franchise als so die Königsdisziplin der Kooperation bezeichnet. Mhm. Und dieser Lehrgang war der Grund, warum mein Vater angefangen hat, sich mit Franchise auseinanderzusetzen. Der hatte das Thema Selbstständigkeit schon vor Augen, oder anders ausgedrückt, ich glaube, die Kündigung vor Augen, dass er dort nicht mehr weiterspielen wollte sozusagen, und hat sich mit Franchise auseinandergesetzt und dann einfach gemerkt, okay, es fehlen irgendwie Franchise-Informationen. Beziehungsweise er wollte Franchise-Berater werden. Ich glaube, mit Fokus im Sinne von Franchise-Gründer-Berater. Und seine Visitenkarte, so wie jeder gute Berater ein Buch hat.
Ich habe zwei.
Oder auch zwei, genau. das sollte eine CD-ROM sein über Franchise-Systeme. Das heißt, er hat, oder ich kann fast schon sagen, wir haben jede Menge Franchise-Systeme angeschrieben.
Per Post. Wie alt warst du da?
Ich war da so 6, 7, und ich sage deswegen wir, weil ich dann die Briefe falten durfte und in Briefumschläge packen durfte und die Briefmarken draufkleben durfte und so weiter. Und ich erinnere mich an die gelben Postboxen, die wir dann wirklich voll gemacht haben, mehrere davon, um das dann als Serienbrief rauszuschicken.
An alle großen Franchise-Systeme, die es damals gab?
Großen und kleinen, ja. Okay. Also die uns bekannt waren über...
Wie seid ihr damals auf die Suche gegangen? Weißt du das? Weil jetzt würde man ja sagen, schau mal im Franchise-Portal, was da alles so gibt. Die Möglichkeit gab es ja noch.
Die gab es damals nicht. Damals gab es tatsächlich schon erste Printkataloge, so Rentrop Verlag beispielsweise. Ja. Martin Schäfer war da ganz früher mal beschäftigt. Und ich glaube, Felix Peckert, den auch viele kennen, kommt, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, auch so aus dieser Ecke Rentrop und Co. Und also es gab Magazine sozusagen, wo solche Adressen drin waren. Dann hat man die angeschrieben, weil das waren nicht zwingend dieselben Daten dort drin, die mein Vater haben wollte. Vertragslaufzeitkonditionen, wie viele Partner hast du und so weiter. Diese Datenbank oder dieser Fragebogen, das waren 6 Seiten, die verschickt wurden, die wurden dann zurückgesendet per Fax oder Post, wurden dann in der Access-Datenbank eingetragen und dann als CD-ROM gepresst und verkauft an den Franchise-Interessenten. Mhm. Das war so der Anfang und sollte eigentlich nur die Visitenkarte des Beraters werden. Aber er hat es nie bis in die Beratung geschafft, weil es war so umfangreich und so viel Arbeit und so, dass er dann zum Verlag wurde im Grunde.
Wie teuer war die CD-ROM?
Ich meine so Pi mal Daumen um die 50 Mark.
Da gab es Leute, die haben sich das gegönnt?
Die haben, ja, weil die hatten den Wunsch nach Selbstständigkeit. Und dieses Information ist kostenlos gibt's ja erst seit der Jahrtausendwende, ne? So ungefähr, wo das Internet dann kam. Vorher waren Informationen einfach kostenpflichtig. Und wenn es ein Buch war oder halt eine CD-ROM, es war völlig normal, dass wenn du Infos wolltest und wenn es einfach nur dein monatliches Magazin zu deinem Hobby ist, dass du dafür deine 5, 8, 10 Euro pro Monat zahlst oder auch 50 Euro für eine CD-ROM, um zu gucken, was gibt's denn da draußen eigentlich? Was könnte ich denn machen potenziell?
Die einzige Gratis-CD-ROM, wer kennt sie nicht mehr, ist die AOL-CD.
Genau.
Ja, die blaue oder irgendwann gab es die goldene. Genau. War die bei euch auch golden?
Ich weiß nicht. Immer blau. Aber, aber das heißt, der Kern des heutigen Franchise-Portals
ist genau diese Datenbank.
Ja.
Und deswegen ist die so gut belegbar. Wir haben einen Haufen Rechtsstreitigkeiten leider auch hinter uns von Menschen, die uns kopieren, die ihr eigenes Portal aufziehen mit einer fast identischen Datenbasis, weil sie dann x Franchise-Systeme über uns angefragt haben wahrscheinlich und dann eben diese Datenblätter bekommen haben als vermeintliche Interessenten, Kandidaten und das dann kopiert haben. Das ist uns einige Male jetzt schon bestätigt worden. Das hat halt, ich weiß nicht, wie es juristisch heißt, aber ich nenne es jetzt mal Bestandsschutz. Und ja, das ist also der Hintergrund des Franchise-Portals, die Datenbank dahinter hat zu gefühlten 80% immer noch dieselben Felder. Wie damals auf den ersten Formularen. Und zu Zeiten des Internets haben wir, bevor es jetzt so eine Art Landingpage wurde, haben wir als PDF das Datenblatt über ein Franchise-System nach der Anfrage rausgeschickt an den Kandidaten. Und dieses PDF sah auch relativ ähnlich aus zu dem, was damals die Formulare waren, die auszufüllen waren. Mhm. Also auch, wen suchst du als Kandidaten? Was ist so das Bewerberprofil? Was sind deine Leistungen als Franchise-Geber, die du anbietest? Vertragskonditionen, wie hoch ist die Gebühr, gibt es eine Marketinggebühr und so weiter und so fort. In welchen Ländern bist du tätig? Wo kommst du eigentlich her? Aus den USA oder aus Deutschland? Wie viele Partner hast du? Wo hast du Eigenbetriebe? Und so weiter und so fort. Das war alles so Wissen, das nicht draußen so verfügbar war und das dann in der CD-ROM gekauft werden konnte, sodass man dann halt auch entscheiden kann, ist man interessiert an einem alteingesessenen McDonald's-Franchise-System oder Schülerhilfe mit 400 und mehr Partnern oder ist man so ein Pioniertyp, der Bock hat, mit einem kleinen, jungen System noch viel mitzugestalten, dafür natürlich die ein oder anderen Kinderkrankheiten auszuhalten bereit ist.
Mhm. Und wie ging es dann weiter? Wenn
Die Jahrtausendwende war es dann eigentlich. So Pi mal Daumen, erste Website, die programmiert wurde von meiner Mutter tatsächlich nach einem Volkshochschulkurs, war 1997 eine Website zur Bewerbung der CD-ROM damals. Und dann peu à peu bis so 2000, 2001 entwickelte es sich weiter. Die CD-ROM ging so ein bisschen zur Seite. Es kam die erste Bannerwerbung rein von Franchise-Systemen, die anklopften und sagten, hey, ich würde gerne irgendwie mit Bannern präsent sein. Und irgendwann gab es ein Gespräch mit einem Amerikaner, ich glaube, ein Amerikaner-Portalbetreiber war es, ja. Der hat so den legendären Satz fallen lassen im Telefonat mit meinem Vater, ey, ich bin kein Verlag oder Medium oder so, ich bin Lead-Generator. Und mein Vater hat sich zu der Zeit halt noch als Verlag verstanden, als Medium, als Informationsmedium. Und da kam so dieser Hebel, wurde umgeswitcht so von mir, okay, Lead-Generator, wir lösen einen Engpass für die Franchise-Geber. Und damit nehme ich nochmal Bezug zu dem, was du eben sagtest, Andreas Dübel, dass dass ich in, wie hast du es gerade ausgedrückt, in einer misslichen Lage sei oder so, weil ich genau an diesem,
Pain Point
dran säße und dass das nicht unbedingt beneidenswert, Finde ich gar nicht, weil das ist der markante Engpass. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, die engpasskonzentrierte Strategie von Wolfgang Mewes, das ist der rote Faden in unserem Unternehmen. Danach ist vom ersten Tag an unser Unternehmen ausgerichtet. Spezialisier dich auf einen Engpass, einen richtigen Kittel-Brennfaktor einer klar definierten Zielgruppe. Und dann bist du so gut drin und so spezialisiert und kennst diese Zielgruppe so gut beschreiben, verstehst ihre Sprache, verstehst die Nöte, dass du diesen Engpass besser beantworten oder bedienen kannst als jeder andere. Und damit wirst du Marktführer. Das ist jetzt mal sehr kurz gefasst, so die Grundidee dahinter. Und da kommen noch ein Haufen Prinzipien und Phasen mit rein, wenn man die EKS als Ganzes verstehen möchte. Aber das ist die große Chance, sich zu spezialisieren. Deswegen bin ich so ein Verfechter von der Spezialisierungsstrategie. Und wir in unserem Unternehmen haben genau das. Und das ist unsere Chance, zu wissen, was ist der Engpass der Franchise-Geber und zu versuchen, das zu lösen, nämlich die Menschen aus der Anonymität rauszuholen. Weil das ganz große Problem ist, du kriegst die Leute nicht richtig gegriffen, die über eine Selbstständigkeit nachdenken. Die schreiben es nicht auf ihr Social-Media-Profil in der Regel. Die schreiben es nicht an der Hauswand. Die haben es nicht auf ihrer Stirn kleben. Es gibt auch in Facebook schwer targetierbare Kriterien zu sagen, okay, wie beim Franchise-System Dogstyler, komm, wir adressieren einfach mal alle Hundeliebhaber. Das kriegt ein Facebook ganz gut hin. Aber die potenziell sich selbstständig machen würden, die fangen an zu recherchieren in ihrem stillen Kämmerlein.
Und wie macht ihr das aktuell? Weil ich gucke natürlich immer aus der Franchise-Geber-Perspektive aufs Franchise-Portal, aber aus Franchise-Interessenten-Sicht eher weniger. Natürlich habe ich auch schon mal interessenshalber geguckt, was gibt's für Systeme, weil das doch manchmal ganz interessant ist. Was gibt's denn da jetzt wieder Neues am Markt? Weil oftmals sind Franchise-Systeme auch sehr innovativ. Aber wie kriegst du es denn dann hin, dass die Interessenten sich überhaupt auf deine Webseite verlieren? Das heißt, Google-Anzeigen etc., also targetierst du nach dem Begriff Franchising oder Franchise oder nach Selbstständigkeit? Oder?
Also wenn man es ganz kurz fasst, ist eigentlich das Entscheidende gefunden werden. Weil diese Menschen sitzen in ihrem Kämmerlein und recherchieren. Das ist der einzige Punkt, an dem sie irgendwie greifbar sind. Sie fangen an zu recherchieren und idealerweise haben sie schon etwas über Franchise gehört, geben das Wort Franchise im Kontext zu irgendwas anderem ein, Franchise mit wenig Geld zum Beispiel, und landen dann mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit auf unserem Portal. Jetzt verändert sich gerade Google, aber die letzten 20, 25 Jahre war das Entscheidende, diese hohe Suchmaschinensichtbarkeit, sodass die dann auf unserem Portal gelandet sind und damit waren wir oder sind wir aus Sicht der Franchise-Geber Zielgruppenbesitzer, die anders nicht zu greifen sind, weil es nicht dieses Targetierbare gibt. Mhm. Und die bewegen sich auf unserem Portal und die Herausforderung ist, diese Menschen dann dazu zu bewegen, aus der Anonymität rauszutreten und Kontakt aufzunehmen zu dem Franchise-Geber, wenn es nach mir geht, lieber zu mehreren Franchise-Gebern. Und das sage ich nicht, weil ich einen Profit davon hätte, dass ich mehr Leads erzeuge, sondern weil ich gerade angesprochen ja schon finde, dass man einfach mit mehreren Optionen Kontakt gehabt haben muss, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, was man macht, um zu gründen. Und das ist mir halt ganz wichtig, dass wir nicht nur die Franchise-Geber-Seite als unsere zahlenden Kunden für Leads sehen, sondern eigentlich ist auch EKS dahinter, je besser wir die Franchise-Interessenten bedienen und deren Problem lösen, also strategisch gesehen die Zielgruppe hinter unserer Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist der Franchise-Geber und die Zielgruppe dahinter ist der Kandidat, der Interessent. Und je besser wir dessen Probleme lösen und dem Orientierung geben und Hilfestellung geben, desto wichtiger und besser sind wir für unsere eigentliche Zielgruppe, den Franchise-Geber. Heißt übersetzt auf uns, je besser wir den Kandidaten begleiten, dass der wirklich Franchise-Partner wird und versuchen da mit den Möglichkeiten, die wir als Portal haben, Einfluss zu nehmen, dass er weiß, was Franchise ist, dass er weiß, dass ihn ein Franchise-Geber kontaktieren wird, dass er weiß, welche Fragen er besser stellen sollte im ersten Gespräch und so weiter und so fort, damit er dann mit einer fundierten Entscheidung einen Franchise-Vertrag unterschreibt und hoffentlich auch ein guter Franchise-Nehmer wird und sich nicht überschätzt oder eine völlig für ihn ungeeignete Branche eintritt. Je besser wir das in den Griff kriegen, desto besser werden nach hinten raus die Franchise-Systeme expandieren können. Das ist so die Kernidee. Und deswegen verteidige ich diesen Ansatz von, ich versuche auch nach einer Kontaktanfrage den Franchise-Kandidaten zu beeinflussen. Ich kontaktiere ihn, ich schreibe ihm E-Mails, also jetzt nicht einzeln, weil wir haben ja mehrere tausend pro Monat, aber über Mailabfolgen. Ich versuche Einfluss drauf zu nehmen, was er als nächstes tut und wie er Franchise versteht und dass er den Prozess auch weitergeht und sich nicht totstellt. Und das ist besagte Kritik, die du eben angedeutet hattest, so von wegen, ey, du verwirrst die Leute oder du versuchst Einfluss drauf zu nehmen, dass sie zu irgendeinem anderen Franchise-Geber rennen, das ist doch mein Lead. Mhm. Und deswegen wehre ich mich dagegen. Und das war jetzt gerade im Frühjahr 2-3 Mal Thema. Deswegen habe ich es im letzten Vierteljahr 2-3 Mal aufgegriffen.
Du bist ja auch dem Verlagsthema so ein bisschen treu gewesen, weil Wissensvermittlung ist da ja auch, wird da ja groß geschrieben, ne? Also es ist eben nicht die reine Partnervermittlung, Leadvermittlung, sondern es ist ja tatsächlich auch Lerninhalte, die man dort findet und mit denen dann auch die Interessenten vor Ort gehalten werden.
Ne? Wir haben zwei Zielgruppen und deswegen haben wir auch zwei Funktionen. Also aus Sicht der Franchise-Geber sind wir Lead-Generator oder Werbeportal, wenn du so willst. Und aus Sicht des Interessenten sind wir trotzdem noch ein Informationsportal. Mhm. Und das verstehe ich jetzt natürlich ein bisschen breiter noch, dass ich dann in YouTube oder mit Podcast einfach versuche, dann auch die Menschen zu erreichen außerhalb der vier Portalwände sozusagen. Und auch sehr gerne die Menschen erreiche, die einfach über eine Gründung nachdenken und Franchise noch nicht auf dem Schirm haben. Weil ich will sie dazu bringen, dass sie halt das erste Mal Franchise in die Suchmaschine eingeben. Mhm. Ach so, und ich hatte eben angedeutet, also jetzt gerade verändert sich was.
Da also wollte ich nämlich direkt drauf eingehen. Und zwar, du hast gerade gesagt, YouTube verändert sich. Ich glaube, das ist die Google. Google, ja, YouTube ist ja eigentlich die größte Suche mittlerweile, glaube ich, weil sehr viele Menschen suchen über YouTube Inhalte. Aber ja, du meintest Google und ich glaube, das ist noch eine Untertreibung. Also ich glaube, in 5 Jahren benutzt keiner mehr Google, wie es heutzutage passiert, sondern alles über ChatGPT und andere Konkurrenten. Beschäftigst du dich in dem Sinne jetzt schon damit, dass du überlegst, wie kannst du sicherstellen, dass wenn jetzt eine Person in 2 Jahren zum Beispiel bei ChatGPT eingibt, wie finde ich das richtige Franchise-System für mich, dass dann da in irgendeiner Art und Weise das Franchise-Portal genannt wird? Und wenn du dich damit beschäftigst, was für Erfahrungen hast du schon oder Erkenntnisse, die vielleicht auch andere Franchise-Systeme für sich nutzen können? Weil das wird auf Franchise-Systeme genauso zukommen, vielleicht nicht immer in dem Kontext, wie finde ich Partner, aber auch in allen anderen Bereichen, wie zum Beispiel, zu welchem Restaurant soll ich heute Abend gehen? Also was wird kommen? Und wie sollte man das aktuell angehen aus deiner Sicht?
Also das ist wirklich ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv schon seit geraumer Zeit beschäftige, seit mir das so bewusst wird, einerseits, dass Google sich verändert und spätestens seit dem Dezember, wo dann ChatGPT rausgekommen ist, wurde ja klar, wohin dann die Reise perspektivisch gehen wird. Und man kann schon sehr provokativ die Frage stellen, wozu braucht es denn dann noch Internetportale, wenn die Antworten doch über die KI dann rausgeschmissen werden. Ne? Also KI ersetze Google, du gibst eine Frage in den Schlitz ein und bekommst sofort alle Antworten, die du brauchst, aus allen Websites, die vorher sozusagen durchgelesen wurden. Und dann bekommst du es wunderbar komprimiert und zusammengefasst, die Antwort, die du brauchst. Und das funktioniert jetzt schon. Ich habe es halt rumgespielt, so zum Beispiel, was sind die Konditionen, wenn ich Franchise-Partner bei Schülerhilfe werden möchte? Und da kriegst du super Antworten. Also da brauchst du kein Internetportal. Da brauchst du übrigens auch nicht die Website des Franchise-Gebers mehr dafür. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Branchen und Bereiche. Das ist ja kein Franchise-Problem. Das heißt also, für uns ist die wichtige Frage, okay, was heißt das für ein Internetportal? Wie behält es seine Berechtigung und wie lösen wir diesen besagten Engpass denn in Zukunft? Und die Antwort darauf ist durchaus vielschichtig. Wir haben da noch ein paar Sachen vor, die ich jetzt noch nicht ankündigen werde. Aber beispielsweise mein Engagement in YouTube mit emotionalen Geschichten, überhaupt den Fokus auf die Emotionen, auf die echten Franchise-Nehmer mit ihren persönlichen Geschichten und warum haben sie sich selbstständig gemacht, wie haben sie es erlebt und so, das ist etwas, das kann die KI nicht transportieren. Die kann es zusammenfassen, also von mir aus 30 Franchise-Nehmer-Porträts irgendwie so zusammenfassen, was sind die 5 Kernerkenntnisse. Aber der eine, dem ich über den Bildschirm vertraue, weil ich weiß, wie er heißt, ich weiß, wo er Franchise-Partner ist, bei welchem System. Ich könnte ihn jederzeit besuchen, theoretisch, und anrufen und verifizieren, ob das, was da gerade gesagt wird, auch wirklich stimmt. Und das ist ein vertrauensbildendes Element und noch dazu ein Motivationselement. Und deswegen gehe ich zum Beispiel spazieren mit Franchise-Nehmern vor der Kamera, um das dann in YouTube zu verkörpern. Und jetzt gerade machen wir viel im Bereich Podcast, dass dann auch ein Podcast für Schlaugründen für Franchise-Interessenten genau diese emotionalen Erlebnisse sind. Und die KI sieht ja nicht als ihre Kernfunktion, diesen Kontakt herzustellen. Die sieht ja auch nicht als ihre Kernfunktion, ein Fahrrad zu verkaufen, nachdem du über Fahrrad recherchiert hast.
Noch nicht. Wer weiß, wie das monetarisiert wird in der Zukunft.
Genau. Und da ist genau aus strategischer Sicht, aus engpasskonzentrierter Strategiesicht, ist das nämlich die Fragestellung, okay, welcher allgemeingültige Prozess wird in Zukunft der sein, der den Fahrradrecherchierenden zum Fahrradhändler führt? Dafür wird es zwangsläufig eine Lösung geben, weil sonst würde unser gesamtes Wirtschaftssystem kollabieren. Und daran hat auch eine KI kein Interesse. Die kann das physische Fahrrad nicht verpacken und verschicken. Und die kann auch nicht alle Branchen abdecken, also das dahinterstehende Unternehmen. Das heißt, es wird Mechanismen geben, die sozusagen den physischen Verkauf möglich machen. Und das zu erkennen strategisch, zu sagen, okay, was ist dieser Prozess und was bedeutet es fürs Franchise, dass diese Kontaktaufnahme und am Ende die physische Vertragsunterschrift mit dem physischen Kuli in der Hand auf das physische Blatt Papier. Irgendwie wird es da eine Brücke geben. Und in dieser Brücke wird dann unsere Vermittlerrolle, könnte man sagen, oder unsere Vertrauensrolle für den Franchise-Kandidaten, der ja auch einer neutralen Instanz vertrauen möchte auf dem Weg in diese ungewisse Reise der Selbstständigkeit, da werden wir einen Platz finden. Und das ist so die Art, wie ich da drauf schaue. Mhm. Und ich kenne diesen konkreten Weg noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie wird zukünftig, wenn ich mir über Fahrrad XY recherchiere, wie dann die Brücke geschlagen wird, dass ich dann bei dem Händler XY aufkomme und dann am Ende das Fahrrad vor meiner Tür steht. Aber den wird es geben. Und das ist unsere Aufgabe, da ganz sensibel drauf zu gucken, die Mechanismen zu erkennen und das zu übersetzen.
Nutzt du denn selbst ChatGPT und Co. aktuell? Ja. Also, ja. Und wie? Also bei mir, ganz kurzer Exkurs, ich nutze das fast jeden Tag und vor allem eher natürlich als Unterstützung, zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail schreibe an, sagen wir mal, einen Franchise-Partner, dass ich dann die E-Mail dort reinhaue und dann sage, bitte kontrolliere, ob es missverständliche Formulierungen gibt. So, die künstliche Intelligenz ist mittlerweile so schlau, bestimmte Wörter dann anders zu formulieren oder ähnliches. Also das hilft mir zum Beispiel immens. Ganze E-Mails habe ich auch schon mal ausprobiert. Funktioniert manchmal gut, manchmal schlecht. Aber wie nutzt ihr beide das denn im Alltag? Vor allem Andreas Frings. Ja. Schreibst du deine Klageschriften noch selbst?
Ja, tatsächlich. Ich schreibe meine Klageschriften noch selbst. Also da gibt es natürlich auch Legal Tech und KI-gestützte Rechtsberatung, all das gibt es. Da haben wir aber natürlich den Vorteil, dass wir in so einer doch wieder sehr speziellen Branche unterwegs sind, wo das noch nicht das Thema ist. Es gibt natürlich auch Rahmenbedingungen, wir sind Berufsgeheimnisträger, auch da kann man jetzt nicht so ohne weiteres die E-Mail mit den sensiblen Daten mal eben checken lassen oder so. Aber also es gibt durchaus Anwendungen, aber nein, ich schreibe wirklich noch meine E-Mails und meine Klageschrift selber. Also.
Ja, und du, Steffen, wann benutzt du ChatGPT und Co.?
Also ich benutze ChatGPT sehr, sehr viel rund um die Content-Erstellung. Das heißt also bei Podcasts und Co., um einen guten Titel zu finden, um gerade bei Videos, die so raus sollen in die Gesellschaft, ne, wo also YouTube irgendwie gefunden werden sollen und die Leute zum Klick animieren sollen. Darauf achte ich jetzt weniger im Franchise-Universum-Podcast. Da versuche ich einfach gute Themen zu finden und allein über das Thema die Leute zu gewinnen. Und wenn sie nicht jede Folge hören, ist das auch in Ordnung. Sollen sich die rauspicken, die sie interessieren. Anders ist es, wenn ich den potenziellen Franchise-Kandidaten oder den Gründungsinteressierten ansprechen möchte. Da brauchst du einen guten Hook, also einen Haken. Du musst ja einen Haken kriegen mit einem guten Titel und einem guten Thumbnail. Und da Ideen zu generieren, da kippe ich gerne so eine Hook-Vorlage, also typische Hook-Mechanismen, kippe ich gerne rein, sage hier, liebes ChatGPT, das sind 30 solcher typischen Hooks. Ich habe folgendes Video oder Podcast aufgenommen, hier das Transkript und jetzt mach mir mal 20 Vorschläge. Und typischerweise kommt dann am Ende, der tatsächliche Titel ist eine Kombination aus 1, 2, 3 dieser Vorschläge und ein bisschen vielleicht noch von aus meinem Hirn. Das ist so ein ganz typischer Anwendungsfall. Ich nutze KI auch eingebaut in Software sehr viel. Das ist jetzt mal nicht nur ChatGPT, basiert wahrscheinlich häufig auf ChatGPT, aber beispielsweise mein Podcast-Aufnahmetool hat ganz viel KI mit drin. Das heißt, ich drücke auf einen Knopf, kriege sofort eine Transkription, kriege eine Zusammenfassung, kriege 5 Titelvorschläge, kriege die Schlagworte vorgeschlagen, bis hin zu Extraktion von 1-Minuten-Sequenzen für etwaige Shorts, also Kurzvideos. Die Captions und so weiter und so fort. Also da macht er schon ganz viel sozusagen Vorarbeit, wobei man immer noch mal gucken muss, was da ist.
Das wäre meine Frage. Funktioniert das zuverlässig? Und
Ja, also du hast eine Verlustrate sozusagen. Ne? Mhm. Erwarte nicht 100%, aber wenn du dir 10 Sachen machen lässt, dann hast du auf jeden Fall irgendwie mal einen Treffer dabei oder 200.
Mhm. Ja, weil also ich habe auch schon diese, wie heißen die, AI-Note-Taker oder so, also so in Videokonferenzen erlebt, wo dann an alle Beteiligten der Videokonferenz im Anschluss so eine Art Zusammenfassung verschickt wird. Und da war ich doch ziemlich enttäuscht, muss ich sagen.
Mal so, ne?
Genau, weil natürlich kann das mal hilfreich sein, aber da war es in dem konkreten Fall, den ich jetzt vor Augen habe, so, dass wir über 2 verschiedene Fälle gesprochen haben in einer Videokonferenz und das kam aus den Notizen nicht hervor. Ne? Also waren da immer die Minutenangaben und dann, worüber gesprochen wurde, aber sozusagen die Unterteilung, wir sprechen jetzt über den einen Fall, dann über den anderen Fall, die ist nicht daraus hervorgegangen, wo man wirklich sagen muss, gut, das wäre so aus meiner Sicht jetzt so eine Mindestanforderung, wo ich sage, ja, natürlich kann ich jetzt hingehen und sagen, das notiere ich dann selbst noch dazu und habe trotzdem die Arbeitserleichterung.
Ja.
Aber ich war dann eher enttäuscht.
Also. Ja, also das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Und das, also gerade so Transkripte, also mit KI Transkripte erstellen zu lassen, entweder in Riverside selber in diesem Programm, das ich nutze, oder auch über ein separates Programm am Mac, wenn ich kein Riverside vorher genutzt habe. Und dann dieses Transkript wiederum, so schlecht oder gut es sein mag, ist völlig egal, dann wieder in ChatGPT reinzukippen und zu sagen, hier, mach mir mal Kapitelvorschläge und Titelvorschläge und so weiter. Das funktioniert in Summe ganz, ganz gut. Vor allem, wenn du einfach sagst, hey, mach mir mal X Vorschläge. Dann sind halt ein paar Nieten und ein paar Treffer dabei. Ne? Ja, und ansonsten stelle ich ChatGPT sehr gerne sehr viele Fragen. Also auch so regional, wenn ich irgendwo sind. Ich habe ja gerade erzählt, ich war damals, als wir sprachen miteinander und die Podcasts aufgenommen haben, war ich in Malaysia. Und dann stelle ich halt in Malaysia die Frage, was kann man in Penang mit Kindern tun, wenn es 35 Grad heiß ist draußen.
Was kam raus?
Die Kinder
ins Meer springen.
Ja, in Penang gerade zum Beispiel nicht so cool, weil da drumherum ist relativ schlammig und quallenlastig war, weiß ich nicht. Aber dann hast du halt, also wir haben zum Beispiel ein sehr interessantes Haus über die Historie, wo man sich verkleiden konnte wie früher und dann coole Fotos machen konnte. Mhm. Und da ich fotoaffin bin, habe ich mit meiner Tochter und meinem Sohnemann da zum Beispiel Fotos gemacht. Das war sehr cool.
Okay, und da wärst du mit der klassischen Google-Suche vielleicht nie drauf gekommen?
Hätte auch gehen können, möglicherweise. Aber also im Zweifelsfall mache ich auch beides im Tandem. Mhm. Ich nutze auch sehr gerne übrigens, wo du das so sagst, den Arc-Browser. Den kennt man vielleicht noch nicht so. Das ist ein Browser, der sozusagen die Google-Suche für dich benutzt und die ersten 10 Treffer scannt für dich und zusammenfasst. Dir aber dann auch immer sozusagen, also macht dir dann eine Hitliste, wenn du fragst, was kann ich in Penang tun, dann macht er aus diesen 10 Seiten die besten Treffer. Und dann kannst du halt eine Ebene tiefer gehen und auf die Seite noch selber gehen, wenn du da mehr drüber wissen willst. Aber er fasst im ersten Schritt für dich diese 10 Sachen zusammen und du musst erstmal nur seine Antwort lesen.
Macht übrigens der Brave-Browser auch. Also der Brave-Browser ist ja wie Google Chrome, nur irgendwie verändert. Und da funktioniert es exakt so. Vielleicht nicht die ersten 10, sondern die ersten 3 Treffer, aber vielleicht so als Tipp für die Hörer. Weil jetzt haben wir schon gehört, Arc-Browser, Brave-Browser, Riverside, weil Riverside kennt, glaube ich, auch nicht jeder. Das ist vielleicht auch für die eine oder andere Franchise-Zentrale ganz interessant, wenn man mal einen Franchise-Partner interviewt und das vielleicht später mal hochladen möchte bei YouTube. Das ist ein Tool, womit man das machen kann.
Ja, weil es nicht komprimiert, wie bei Zoom oder Microsoft Teams. Da wird die komprimierte Datei übers Internet geschickt und wenn die Internetverbindung schlecht ist, dann habe ich in meiner Aufzeichnung dieses Stocken und das Einfrieren und so. Und Riverside nimmt kurzzeitig lokal bei dir als meinem Gesprächspartner und bei mir lokal auf und führt beides dann, falls die Internetverbindung nicht synchron schnell genug ist, führt es beides im Nachgang zusammen, sodass du auf jeden Fall eine gute Ton- und Bildqualität am Ende haben solltest. Und das ist eigentlich der Gewinn, der Mehrwert von Riverside, warum ich nicht Zoom mehr nutze.
Okay, und eben waren wir ja bei dem Thema, ich sag mal, wie ist das Franchise-Portal entstanden, was machst du da und so weiter. Wie sieht denn ein klassischer Arbeitsalltag von dir dort aus? Also bist du, ich sag mal, sehr nah am Solopreneurship mit 4 Stunden in der Woche arbeiten, schön in der Hängematte, der Traum vieler Selbstständigen ganz am Anfang, der nie Realität wird? Oder bist du eher derjenige, der 12 bis 16 Stunden am Tag, wie man so schön neudeutsch sagt, hustelt Und ja, wie sieht das aktuell aus?
Nö, also ich bin ein normaler Arbeitnehmer, könnte man sagen. Also ich arbeite ganz normal, klar auch mit Überstunden, aber ich bin jetzt kein 16, 18 Stunden irgendwie Workaholic, sondern ich arbeite meinen ganz normalen Arbeitsalltag ab. Bringe meine Kinder zur Schule, Kindergarten am Morgen und dann geht's im Grunde los. Ich bin sehr stark im Außen, derjenige, der die Kontakte hat und so weiter. Ich bin der die Podcasts macht, die YouTubes macht und so weiter. Also ich habe sehr viel Kontakt zu Menschen. Ich verbringe sehr, sehr viele Stunden in Zoom, in Kommunikation, sowohl mit dem Team als auch nach extern. Und mache mir viele strategische Gedanken und Content-Gedanken. Also es ist jetzt gerade die letzten 2 Jahre halt ein sehr zeitaufwendiger Bereich geworden, sowohl Richtung Franchise-Universum, Franchise-Geber, Franchise-Manager, wie diesen Podcast hier, als auch dann bewusst strategisch entschieden, wir wollen mehr Geschichten erzählen, mehr Emotionen und mehr schon frühzeitig in das Bewusstsein der Leute kommen, wenn die vielleicht Franchise noch nicht auf dem Schirm haben. Das heißt also viel Content auch in Richtung Gründer. Und das nimmt ziemlich viel Zeit ein, bis hin dazu, dass ich mindestens mal Sachen vorschneide, wenn ich ganze Videos selber schneide. Also das, ich habe Cutter, das ist immer so ein bisschen Abwägung, wie dringend brauche ich es und wie sehr bin ich auch unter Strom. Schreibe viele Mailings natürlich dann auch montags, wenn der neue Podcast raus ist, an den Franchise-Geber, um darüber zu informieren. Und komme auf meine 40 Stunden plus halt, ne? Je nachdem, wie die Woche ist. Aber ich habe einen stinknormalen Pi mal Daumen 8, 9, 10 Stunden Alltag. Mache gerne mal, wenn die Kids nach Hause kommen, dann Pause. Also ich bin im Homeoffice. Wir sind ortsunabhängig und dezentral organisiert. Als meine jetzt Große geboren wurde, da bin ich 3 Wochen vorher, vor der Geburt, bin ich ins Homeoffice gegangen und seitdem auch nicht mehr zurückgekehrt. Damals gab es noch ein Büro. Mittlerweile haben wir kein Büro mehr. Sind in einem Coworking-Space mit unserem Unternehmen und jeder arbeitet dort, wo er arbeiten möchte. Das war und ist mir ganz wichtig. Ist vielleicht ein Thema für gleich nochmal. Aber das ist im Grunde, da mache ich eine Pause nachmittags mit den Kiddies oder was auch immer gerade ansteht oder mache von mir aus auch eine Spülpause, um die letzten Töpfe nochmal wegzuspülen, die da sind oder was auch immer, um dann wieder anzufangen oder abends nach dem Sport nochmal was zu machen. Ich kann abends sehr gut zum Beispiel Videos und Podcasts schneiden. Das fällt mir dann abends ganz gut leicht, während ich andere totale Brain-Arbeiten dann vielleicht nicht mehr um 11 oder 12 Uhr abends mache.
Und ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Große ist, aber muss die dann auch schon Briefe versenden für dich und die Firma?
Ich glaube, das Thema Briefe ist ziemlich out. sie ist 6 und hatte, glaube ich, noch nie einen Brief.
Genau dein Alter, als du angefangen hast.
7 tatsächlich, ja. In der Zeit habe ich dann angefangen, die ersten Sachen ungefähr zu, naja, vielleicht 2 Jahre später. So 92, 93, ich bin 84er Jahrgang. Also wenn wir jetzt schon hier alles auf dem Breit hinlegen, dann können wir auch meinen Jahrgang sagen. 84er Jahrgang. Und die Idee oder der Kontakt zu Franchise war so ungefähr 90, 91. Die erste CD-ROM ist, wenn mich nicht alles täuscht, 93, 94 gewesen. Die hatte immer so Jahreszahlen, wurde einmal im Jahr und dann erneuert rausgebracht.
Wie AOL.
CD-ROM dabei.
Und aber hast du denn jemals was anderes gemacht, jobtechnisch? Oder ich sag mal, Schule fertig, direkt ins Unternehmen des Vaters mit eingestiegen?
Nee, gar nicht. Schule fertig, Rettungssanitäter. Und dann war Sport ein roter Faden in meinem Leben. Und ich war vorher schon sehr fitnessaffin und bin dann als Rettungssanitäter gestartet und habe mich dann entschieden, Medizin zu studieren, aber nicht, weil ich zwingend Arzt werden wollte, im klassischen Sinne mit einer Praxis oder einem Krankenhaus, sondern weil ich der bestausgebildete Personal Trainer werden wollte. Und dafür hatte ich trotz recht guten Abiturs ein Wartesemester. In dem Wartesemester habe ich parallel mehrere Ausbildungen gemacht zum Fitnesstrainer, A-Lizenz, Leistungssport-Bodytrainer, also B-Lizenz ist die kleinere Lizenz, dann die A-Lizenz, Leistungssport-Bodytrainer und Personal-Trainer. Weil ich hatte ja Fulltime-Zeit. Ich konnte das dann nicht, das waren alles Nebenbei-Ausbildung, eigentlich so nebenberuflich typischerweise. Und ich habe die Sachen halt parallel gemacht. Habe dann angefangen, Medizin zu studieren. Bin sehr dankbar auch dafür, weil ich tatsächlich mir den menschlichen Körper dann mal in echt an Leichen angucken durfte und mir die Muskulatur, die Knochen und so weiter dann mal wirklich in echt und sehr dezidiert anschauen konnte. Aber das Medizinstudium war halt sehr viel, wen überrascht's, Medizin. Und sehr, sehr spät wurde mir bewusst, dass da ein Bezug zum Sport entstehen würde. Da müsste ich mich vorher durch Biologie, durch Physik, durch Chemie, so die ganzen Grundlagengeschichten und dann eben Frauenheilkunde, Kinderheilkunde und was da so alles an Fachgebieten sind, mich da rudimentär durchfräsen, bis ich irgendwann mal die Chance habe, nach x Semestern Richtung Sportarzt abzubiegen. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden, ich studiere Sport und habe dann Sport im Profil Gesundheit und Management studiert. Währenddessen Praktikum gemacht bei einem Fitnessgerätehersteller. Für den habe ich eine Marketingaktion organisiert und habe da rumgeschimpft, weil die das noch sehr hemdsärmlich mit Fax und Postkarten und sowas organisiert haben, mit entsprechender Fehlerquote. Meine Eltern hatten zu der Zeit dann schon längst das Portal und habe gesagt, hey, das ist nicht zeitgemäß. Und um es kurz zu fassen, ich habe mich dann unmittelbar nach dem Sportstudium selbstständig gemacht mit einem Online-Shop für Sportprodukte. Unter anderem diese Marketingprodukte, die ich da in dem Praktikum gemacht habe, hatte ich safe und wusste, dass ich weltweit der Einzige von dieser Marke sein würde, der online diese Trikots, das waren so Indoor-Cycling-Trikots und Hosen, vertreiben würde. Das habe ich 8 Jahre gemacht und habe dann aber nach einem halben Jahr, also nach Ende meines Studiums, nach einem halben Jahr habe ich ein Stipendium gekriegt zum Online-Marketing-Studium. Eben wegen dieser Vorgeschichte, Elternportal und ich noch mit Online-Shop und so weiter. Und da habe ich ein Stipendium gekriegt und habe dann ein Online-Marketing-Studium gemacht. Und dieses Studium war berufsbegleitend. Und da mir der Beruf zum Berufsbegleiten im Studium fehlte, weil mein Online-Shop war definitiv kein Fulltime-Job, bin ich zufällig im Portal meiner Eltern eingestiegen, um das Gelernte halt sofort anwenden zu können. Ich habe dann irgendwie diesen hypothetischen Titel Leiter Online-Marketing und Innovation Management, glaube ich, hieß es damals auf der Visitenkarte, dann gekriegt und konnte das, was ich im Studium gelernt habe, über, damals war Twitter ganz groß im Kommen, Blogs, Facebook, aber auch E-Mail-Marketing und Co., konnte das dann halt direkt anwenden. Und dankenswerterweise haben meine Eltern da mir sehr viel Raum gegeben, dass ich mich ausprobieren konnte dann zu der Zeit. Ja, und dann war ich drin, das Studium war beendet, dann habe ich ein halbes Jahr oder Jahr so noch drin gearbeitet, hat aber immer noch so ein bisschen das Thema Fitness durchaus im Visier. Also es war jetzt nicht zwingend auf Dauer. Da sind wir so grob im Jahr 2010, 2011. 2011, genau. Und dann habe ich berufsbegleitend noch mein MBA-Studium gemacht, Innovation Management. Und das war dann wieder berufsbegleitend, das bot sich an. Und Innovation Management, Innovation war dann auch unser Thema im Portal, passte auch ganz gut. Und damit war ich dann Ende 2012 fertig mit dem MBA-Studium und habe dann Januar 2013 die Geschäftsführung, bin in die Geschäftsführung eingestiegen. Ich habe sie nicht übernommen, sondern ich bin eingestiegen, parallel zu meinem Vater.
Und hat sich da ab dem Zeitpunkt irgendwas gravierend im Portal geändert? Also, weil dann warst du ja, ich sag mal, wirklich richtig mitverantwortlich. Also hast du dann anders agiert?
Ja, es ändert sich halt immer etwas, ne? Also erstmal habe ich durchaus viel gelernt und es gab auch einige Herausforderungen, beispielsweise Unstimmigkeiten im Team und so, die mich schon ziemlich überfordert haben, wo ich dann dankbar war, dass dann der alte Herr auch noch dabei ist, ne? Und das eine oder andere dann, ich mich sozusagen bildlich gesprochen hinter seinem Rücken verstecken konnte. Aber es hat sich auch immer was verändert. Es kamen viele neue Ideen. Wir haben Sachen ausprobiert. Wir haben einen Blog eingeführt. Wir haben Facebook damals eingeführt. Meine Eltern mochten nie irgendwie vor Menschen sprechen. Ich war dann der Erste im Unternehmen sozusagen, der auch mal irgendwie auf einer Veranstaltung vorne mit einem Mikro in der Hand gesprochen hat und dem das nichts ausmachte. Das war ein Novum. Also bei meinen Eltern war es immer nur auf Zwang, weil sie nicht rauskamen aus der Nummer. Ja, wir haben diverse Ideen gehabt, ausprobiert. Ich erinnere mich daran, dass ich zum Beispiel die Idee des damals Elevator Pitch hatte. Die kam mir unter der Dusche abends. Elevator Pitch war ein Video, wo wir das Franchise-System in 30 Sekunden vorstellen. Und dieses Video ganz nach oben auf dem virtuellen Messestand bei uns auf dem Portal, also der Systempräsentation zu stellen und damit ein Alleinstellungsmerkmal zu erzielen. Das war so eine Idee, die kam. Das ist heute der 60-Sekunden-Trailer, wo ich dann auch damals von dem, wie hieß er denn, Vorname weiß ich nicht mehr, Nachname Marshall, von Franchise Direct damals, den hatte ich in Berlin getroffen beim Deutschen Franchise-Verband, wo er mir dann sagte, ey, das war eine coole Idee, Ich weiß nicht mehr genau, wie er es ausgedrückt hat, aber ich hätte mir gewünscht, die wäre von mir gekommen, die Idee oder sowas.
Aber ich glaube, nicht jedes System hat diesen 60-Sekunden-Clip, oder?
Also von uns bekommt es jedes System, das es möchte. Es gibt Systeme, die sagen, nee, ich habe ein eigenes Video, ich will was anderes da haben.
Okay.
Aber jetzt so einfach, das ist ein Willkommensgeschenk sozusagen von unserer Seite, dass wir so einen Clip erstellen.
Okay, das heißt, für jeden Franchise-Geber, der jetzt zuhört, für den Fall, dass da jetzt noch kein Video hinterlegt ist, am besten gleich nochmal prüfen und genau, Steffen kontaktieren.
Dann hat vielleicht euer Vorgänger uns gesagt, ich will nicht oder
genau.
Sowas. Ja. Genau.
Okay, und das klingt jetzt ja schon danach, Franchise-Portal ist dein Baby, nenne ich es mal. Und es klingt auch danach, das möchtest du noch länger weitermachen. Was hättest du denn gemacht, wenn es das Franchise-Portal nie gegeben hätte? Also wahrscheinlich deine Leidenschaften wärst du irgendwie nachgegangen. Aber ja, was glaubst du, wo wärst du gelandet?
Dann wäre ich in der Sportecke gelandet.
Vielleicht auch in einem Franchise-System?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich halte mich weder für einen besonders gut geeigneten Franchise-Nehmer tendenziell, weil ich gar nicht so sehr mag, dass man mir sagt, wie ich es handhaben soll. Also die Leitplanken im Franchising muss ich jetzt nicht zwingend haben. Dafür, glaube ich, habe ich genug irgendwie eigene Ideen dann auch und Spaß auch, die dann auszuleben. Und in der Franchise-Geberrolle möchte ich auch nicht sein, weil ich möchte ja schon ein kleines Team haben, das auf Augenhöhe arbeitet. Und dementsprechend möchte ich auch keine 100 Alpha-Tiere um mich rum haben, denen ich grob versuche zu sagen, wie sie agieren sollen, damit wir ein einheitliches Kundenerlebnis haben. Also das ist nicht die Rolle, wo ich meine Stärken ausleben könnte. Mhm. Deswegen, nee, ich wäre höchstwahrscheinlich im Fitness-Kontext, also das andere F, im Fitness-Kontext unterwegs. Sei es mit einem eigenen Fitnessstudio, sei es als Personal Trainer, sei es vielleicht auch bei einem Fitnessgerätehersteller. Da war ich zu der Zeit meines Studiums schon sehr gut vernetzt und habe da gute Kontakte gehabt. Da hätte potenziell auch was aufgehen können. Und jetzt Stand heute ist mir erst ein paar Jahre später bewusst geworden, welche Stärken ich habe im Bereich des strategischen Denkens durch diese engpasskonzentrierte Strategie. Dadurch, dass ich von Beginn an unternehmerisch das mitgekriegt habe im heimischen Haus am Mittagstisch und während der Abi-Zeit meine erste EKS-Sommerschule mitgemacht habe und eigentlich jedes Jahr wieder neu gemacht habe und dann so EKS-Ikonen wie Kerstin Friedrich sehr gut kenne. Und da ist mir dann über die Jahre bewusst geworden, dass ich eine Art habe zu denken, unternehmerisch in Sachen Spezialisierung zu denken, die für andere Unternehmer gar nicht so selbstverständlich ist. Und da begleite ich heute, man könnte sagen, als Hobby, nebenberuflich, wie auch immer, im strategischen Sparring ein paar weniger ausgewählte Unternehmer, die einfach im regelmäßigen Austausch in 1-3 Tagesworkshops oder auch per Zoom in regelmäßigen Abständen wir strategische bis operative Fragestellungen im Sparring diskutieren. Also ich stehe als Gesprächspartner zur Verfügung.
Ja.
Und das hätte potenziell nach hinten raus ja vielleicht auch ein größeres Ding sein können.
Und jetzt nämlich direkt die Anschlussfrage an den Andreas. Der Steffen wäre vielleicht nicht der ideale Franchise-Partner geworden, aufgrund seines Charakters, nenne ich es mal. Ist das auch deine Erfahrung, dass Franchise-Partner, die eher so ticken wie der Steffen, das sind die Fälle, die bei dir am Ende auf dem Tisch landen?
Nein, eher nicht. Aber wir sollten gleich nochmal darauf zurückkommen, welches Bild von Franchising du gerade so skizziert hast. Ne? Das mit den 100 Alpha-Tieren und demjenigen, der keine eigenen Ideen hat. Aber ich glaube,
das kann man sehr gut diskutieren, ja.
Genau, und vor allen Dingen, da hast du ja ein Bild gezeichnet. Ne?
Ja.
Also das, aber ich würde sagen, das sind nicht die Problemfälle, ganz im Gegenteil. Also weder auf der Franchise-Geber noch auf der Franchise-Nehmer-Seite. Jetzt ist der Steffen ja ein gut kommunizierender, erfolgreicher Unternehmer und das Problem liegt doch eher darin, dass diese vielleicht auch Reflektiertheit fehlt. Und deswegen würde ich nicht sagen, das Problem ist, dass zu viele Menschen wie der Steffen sich für Franchising entschieden haben. Also nee, das würde ich nicht unterschreiben. Aber nochmal zurück dazu. Also Franchising, Franchise-Geber ist der Zoodirektor, der 100 Alpha-Tiere bändigt und der Franchise-Nehmer ist der keine eigenen Ideen hat. Ist das richtig zusammengefasst?
Sehr stark überzeichnet. Also Was aus meiner Sicht wirklich so ist, ist, dass ein Franchisegeber sich bewusst sein muss, dass er eine Führungsrolle einnimmt. Mhm. Und in dieser Führungsrolle wachsen oder lässt er Unternehmer wachsen. Auch erfolgreiche Unternehmer, auch Unternehmer, die erfolgreicher im operativen, im Endkundengeschäft sein könnten als er selbst. Idealerweise sogar. Und die entwickeln natürlich auch ein ganz schönes Selbstbewusstsein. Also daher dieses Alpha-Tier-Ding. Und fangen an, mit dir zu diskutieren, ob dein Plan als Franchise-Geber wirklich der beste ist, den du da gerade hast. Sagen wir mal bei irgendeiner Innovation. Und
vor allem die allerersten Franchise-Partner in einem System, ist meine Erfahrung. Die ersten, sagen wir mal fünf, die ja wirklich alles mitgemacht haben, die auch noch die Anfangsfehler vielleicht mitbekommen haben und da auch vor allem am Anfang viel Input dazugesteuert haben, die sind auch meistens die Partner, die nach 3-4 Jahren immer noch eine ganz klare Meinung haben. Die ist auch nicht immer falsch, ganz im Gegenteil, die ist oft sogar sehr gut. Aber da merkt man schon einen Unterschied.
Ja, ja, das sind, du brauchst andere Typen. Deine ersten Franchise-Partner sind immer andere Typen Menschen als die, die sich einem gestandenen System anschließen. Und ich glaube, man kann es schon so sagen, zumindest behaupte ich das in Gesprächen immer wieder mal, dass nicht selten die ersten Partner wieder irgendwann dann abspringen, weil es nicht mehr zu ihrer Persönlichkeit passt, während am Anfang die Aufbauphase noch gut passte.
Ich sage immer, die ersten, sagen wir mal, 5 Partner sind positiv verrückt. Also warum schließt man sich ein System an, was noch nicht existiert, mehr oder weniger, vielleicht nur ein Pilotbetrieb? Also der klassische Deutsche, der immer Sicherheit haben möchte, ist das eher nicht. Also das sind schon spezielle Typen. Deswegen
ja, und umgekehrt, der mit den guten Ideen oder den vielen Innovationen, der muss sich ja auch fragen, wem schließe ich mich an, wenn ich selber der Meinung bin, dass ich die guten Ideen dort einbringen kann, da kann das Konzept ja so fertig noch nicht sein. Ne? Deswegen tatsächlich, also klar, es muss immer auch die ersten geben. Umgekehrt haben die natürlich dann auch eine gewisse Macht, sage ich jetzt mal, oder einen Einfluss auf das System, weil sie es eben genauso gut kennen wie der Franchisegeber selbst. Aber vielleicht beschreibt Position.
Vielleicht sogar besser. Also das ist wirklich eine Gefahr in Franchise-Systemen, wenn plötzlich einzelne Franchise-Partner zum Wissensführer werden. Da muss man als Franchise-Geber wirklich aufpassen, dass man immer derjenige ist, der, ich sag mal, die neuen Sachen weiß. Zum Beispiel, wenn sich etwas gesetzlich verändert, dann ist es nicht so gut, wenn der Franchise-Partner es weiß, bevor ich es als Franchise-Geber weiß. Also da muss man aufpassen, da muss man wirklich am Puls der Zeit bleiben. Ansonsten kann man auch schnell die Partner verlieren.
Ja, oder wirtschaftlich, auch das ist denkbar, ne? Dass die ersten Franchise-Partner, wenn das System gut läuft, wirtschaftlich einfach so einflussreich sind, dass sie sagen, ja, ich kann auch gehen und dann sieht es hier aber schlecht aus. Ne? Und auch das kommt häufig vor, dass da so das Gleichgewicht aus dem Ruder läuft. Ne?
Ja. Aber du hast mir schön diesen Spiegel vorgehalten, der natürlich dieses gezeichnete Bild von Franchise zeigt, dass man durchaus auch negativ auslegen könnte, ne? So von wegen, hey, das sind dann eben, keine Ahnung, keine so guten Unternehmer oder ähnliches. So sehe ich es tatsächlich gar nicht und es ist, glaube ich, auch sehr gut, dass ich es nicht so sehe, weil sonst könnte ich nicht das tun, was ich tue und vor allem nicht in Richtung Franchise-Interessenten mit gutem Gewissen sagen, hey, Franchise ist eine Option. Und gleichzeitig ist Franchise eine Option neben zum Beispiel der Option traditionelle Geschäftsgründung, Selbstständigkeit, ohne Franchise im Rücken. Und ich finde beide gleichwertig gut, bezogen auf den Einzelnen, aber das eine vielleicht besser passend als das andere. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich das immer wieder auch versuche in den Videos zu betonen. Deswegen spreche ich jetzt auch relativ neu in dem neuen Format, das wir haben im Podcast mit sowohl traditionellen Gründern aus der Sushi-Branche jetzt gerade veröffentlicht letzten Monat und einem Franchise-Nehmer aus der Sushi-Branche, um beide Perspektiven mal zu zeigen, weil beide sind richtig, wichtig, wahr und eine Option für die Menschen. Und ich kann, ohne den anderen zu sehen und mit ihm gesprochen zu haben, nicht sagen, mach dich eher traditionell oder eher franchise-mäßig selbstständig. Ich für mich weiß, dass ich in der Rolle des Franchise-Nehmers oder auch des Franchise-Gebers nicht meine Erfüllung finden würde für meine Persönlichkeit, obwohl ich Franchise richtig gut finde. Ich hoffe, das wird nochmal deutlich. Also danke für den Spiegel an der Stelle, auch wenn du es eh weißt. Aber ich glaube, ich wäre keine gute Führungsperson für Unternehmer. Ich halte mich sowieso jetzt nicht für den geborenen Führer und Anführer. Ich bin sehr froh, dass wir ein kleines Unternehmen haben, dass wir im Sinne von Productized Service, also eine Dienstleistung standardisiert als Produkt anzubieten. Solopreneurship, das war der Einstieg. Wir haben ja bewusst unser Unternehmen so aufgestellt, wie es ist. Klein, teamorientiert. Ich bin sehr konfliktscheu. Das heißt, ich wäre sowieso nicht derjenige, der als Franchise-Nehmer sehr schnell vor Gericht käme. Das würde nicht passieren, selbst wenn deine These jetzt Bestand gehabt hätte von eben. Es passt einfach, denke ich, nicht zu mir, außer vielleicht irgendeine Option, die so ein bisschen passiv aufgestellt ist. Also Ortsunabhängigkeit ist mir ganz wichtig. Ich will gar nicht mehr gefangen sein an irgendeinem Ort, wo ich morgens um 10 die Türe aufschließen muss. Und das ist halt etwas, was im Franchise sehr typisch ist. Sonst müsste man in vielen Fällen kein Franchise machen. Mhm. Das ist ja dieser Kontakt. Ich bin Franchise-Geber oder ich bin Unternehmer in München und kann mich nicht vierteilen, dass ich gleichzeitig meine Dienstleistung an den Menschen oder mein Produkt an den Menschen in Hamburg anbieten kann. Also komme ich auf die Idee, ein Franchise-Unternehmen zu gründen. Und das hat sehr viel was mit was Zentralem zu tun. Und deswegen sind ja auch Franchise-Systeme während der Corona-Pandemie ziemlich stark getroffen gewesen, weil sie immer was mit Menschen zu tun haben, mit Menschenkontakt. Das ist der große Pfund im Franchise, dass der Unternehmer mit Herz, Blut, Engagement und Schweiß vor Ort für die Menschen, in welcher Form auch immer, je nach Geschäftsmodell da ist. Ja, und das alleine in meiner Region jetzt der Franchise-Nehmer mit den Menschen zu sein, ich möchte meine Flexibilität, die ich als Online-Unternehmer habe, mit einem bewusst dezentral organisierten Unternehmen behalten und eben gerne auch klein und ohne große Führungsverantwortung. Ich möchte auch keine 25 Mann führen in meinem Unternehmen und geschweige denn 100 Franchise-Nehmer führen müssen. Also tendenziell allenfalls eher noch Franchise-Nehmer werden in einem Konzept, das zu meinem Art, wie ich leben möchte, passt.
Gibt es denn da eins?
Sicherheit schwierig.
Also hast du ein Lieblingskonzept?
Also ich bin fitnessaffin, ganz klar. Ich mag die kleinen Personal-Training-Butzen. Finde es sehr schade, dass Aurum beispielsweise insolvent gegangen ist. Das fand ich ein sehr, sehr cooles Konzept, das mir gut gefallen hat.
Was haben die gemacht? Ich glaube, nicht jeder kennt das.
Also Schlagwort war Astronautentraining. Die hatten eine Maschine, wo du gegen Widerstand arbeitest und die Maschine bewegt sich nicht. Und du sehr hohe Intensität. Kommt, glaube ich, irgendwie aus dem Weltraumbereich. Zumindest wurde es ursprünglich dafür konzipiert. Die haben sich in der Systemzentrale, glaube ich, schwer verkalkuliert, so wie ich es gehört habe.
Okay.
Sind dann plötzlich weg gewesen. Finde ich sehr schade, weil das Konzept fand ich sehr geil. Ich fand die Maschine, die hatten, sehr cool. Ich mag auch die EMS-Konzepte eigentlich, obwohl ich selber nicht gerne mit EMS trainiere. Also ich trainiere lieber noch mit Eisen und Hanteln als mit Strom. Das Gefühl finde ich nicht so gut. Aber das Geschäftskonzept, Mikrostudio und so, das gefällt mir ganz gut. Ich mag auch Miss Sporty zum Beispiel von der Grundidee. Das sind halt alles ortsgebundene Konzepte. Und durch mein digitales Nomadentum und so finde ich Coworking-Konzepte auch attraktiv. Menschen zusammenzubringen, sehr flexible Arbeitsweisen zusammenzubringen und so weiter, das würde mir jetzt rein von der Thematik liegen. Wie gesagt, sind alles ortsabhängige Konzepte, wo ich dann stärker gebunden würde. Nicht selten auch personalintensive Konzepte, zumindest wenn es eine gewisse Größe kriegen soll. Und ab dem Moment ist es nicht mehr so ganz meine Baustelle oder mein Lieblingsspielfeld.
Und bei dir, Andreas, Lieblingskonzept?
Ja, ich werde natürlich jetzt hier
die anwaltliche Neutralität.
Genau.
Ey, ich habe Marken genannt jetzt.
Ja, ich habe auch ganz staunend zugehört.
Es geht ja auch um eine Branche zu.
Nee, genau, es geht ja um die Branche. Und ich kann es mir nur schwer vorstellen, weil es ja nun wirklich auch, also auch ich arbeite sehr frei. Und deswegen ist es für mich schwer vorstellbar, aber ich glaube, wenn dann in der Systemgastronomie das am ehesten noch das ist ein Konzept, das mich an sich überzeugt. Systemgastronomie, das finde ich schon.
Also tagsüber Anwalt und ab 18 Uhr dann Gastronom.
Ja, das wäre vielleicht was.
Okay.
Und bei dir?
Eindeutig McDonald's. Ich mag das Essen zwar nicht, wie fast niemand offiziell. Und zumindest gibt es keiner offen zu, dass er es mag. Aber wie gesagt, nicht wegen dem Essen oder Ähnliches, sondern aufgrund von zwei wichtigen Aspekten. Einmal das Thema Marketing. Also dem ist komplett durchgespielt. Jeder Mensch auf der Welt kennt McDonald's. Das muss man erstmal schaffen als Marke. Wie viele Marken gibt es weltweit, jetzt unabhängig von Franchising, die jeder Mensch kennt? Also es sind vielleicht 50 Stück,
ja,
mal geschätzt. Und der zweite wesentliche Aspekt ist die Innovation. Die haben so früh auf Bestellterminals gesetzt, wie kein anderer, glaube ich. Und die haben sofort erkannt, die Menschen möchten diesen persönlichen Kontakt teilweise nicht an der Kasse. Plus natürlich die ganzen tollen Benefits, die mit einhergehen. Das heißt, ich kann Upselling machen und muss mich nicht darauf verlassen, dass ein Mitarbeiter das Upselling macht, sondern die Maschine macht es immer. Mhm. Genauso, dass man vielleicht Mitarbeiter einsparen kann und dadurch wirtschaftlich wieder interessanter wird für den Franchise-Interessenten. Dann solche Themen wie, dass die einfach ihre Farbe geändert haben. Also ich habe 2009 noch studiert, gerade angefangen, und da weiß ich noch, der McDonald's in meinem Ort hat plötzlich einen Fahrradständer gehabt, der war grün. Hm. Und damals hat doch jeder Mensch auf der Welt rot mit McDonald's verbunden und das goldene M. Hm. Aber da haben die angefangen, plötzlich mit der Farbe grün zu spielen. Natürlich alles sehr langfristig gedacht, warum grün, positiv, die Welt soll grün sein, etc. pp. Und das so früh zu antizipieren und durchzusetzen und umzusetzen, das muss man auch erstmal machen. Da sind natürlich unfassbare Summen mit verbunden, die jeder Franchise-Partner einzeln zahlen muss, zum Beispiel. Genau. Und so weiter und so fort. Zum Beispiel McCafé, auch super Beispiel. Die haben plötzlich gesagt, in ihren bestehenden Gebäuden zacken wir jetzt einen Teil ab, verkleinern unsere Fläche für den Verkauf von Hamburgern und haben ein neues Produkt eingeführt. Und dann noch das Produkt, was wahrscheinlich die höchste Marge gefühlt auf der Welt hat. Und das haben sie gemacht und sehr erfolgreich. Und das zu einem Zeitpunkt, als es noch nicht hundertprozentig klar war, dass Starbucks und Co. die Giganten werden. Das war da gerade alles so mehr oder weniger in den Anfängen. Und das muss man, diese Voraussicht und Weitsicht muss man erstmal haben. Und da kann man, glaube ich, auch sehr, sehr viel von lernen.
Weil auch die Entstehungsgeschichte ist ganz cool, ne?
Ja, gibt es ja auch einen Film, ist ja kein schlechter Film.
Ist cool.
Genau. Mhm.
Ja, aber es ist natürlich dann auch immer das Risiko dieser Innovation, ne? Weil, also ist ja richtig, das war alles erfolgreich in der Vergangenheit, aber wenn ich dann Franchise-Nehmer eines so schnelllebigen Franchise-Systems bin, habe ich ja als Franchise-Nehmer auch so eine Folgepflicht, ne? Ich muss dem nachkommen und es gibt ja auch Trends, die gehen vorüber, ne? Und also klar, jetzt da, die haben schon häufig unter Beweis gestellt, dass es funktioniert, aber da steckt natürlich auch ein enormes Risiko drin, denn das muss ja auch so weitergehen. Ne?
Hast du Erfahrungswerte, wenn es eine solche Größe annimmt wie McDonald's, wie leicht oder schwer es ist, Innovationen da durchzubringen? Also so viele Franchise-Partner dazu zu bringen, irgendwann einen McCafé in ihren Räumlichkeiten zu haben. Hast du da ein Gefühl für? Weil das ist ja eine gigantische Herkulesaufgabe, oder?
Ja, also und das ist ja auch, also dann gibt es ja jetzt auch nicht so viele Beispiele, bei denen das. Aber das ist wahrscheinlich auch das Extrembeispiel. Aber man kann schon sagen, der Erfolg macht es da. Ne? Genau wie du argumentiert hast. Ne? Das, da machen ja alle mit, weil sie wissen, okay, die letzte Innovation hat gut funktioniert, die davor auch. Und mich überzeugt das. Da ist es dann relativ einfach, glaube ich. Ne? Das ist das Engagement, also relativ einfach. Ne? Das ist, wir sprechen natürlich auch über extreme Summen, ne? Und also ich meine, so ein Franchise-Nehmer in einem großen, in großer Systemgastronomie, das sind auch richtige Unternehmer, ne? Das sind ja jetzt auch keine Solopreneure, ne? Das ist ja auch klar, aber das funktioniert, würde ich sagen, wenn es nicht aus der Not geboren ist, sondern wenn es Teil des Konzeptes ist, dass man sich weiterentwickelt und das auch schon funktioniert hat, dann gibt es da nach meiner Beobachtung sehr wenig Probleme. Ne? Das ist natürlich immer schwierig, weil jeder Einzelne kann natürlich sich querstellen und dieses einheitliche Auftreten als Kette auch ganz gut untergraben, ne? Wenn man da argumentieren muss. Aber das sehe ich eher so, wenn es nicht gelingt, die Franchise-Partner mitzunehmen. Ne? Gerade bei diesen sehr erfolgreichen Systemen ist das gar nicht so das Thema, weil da einfach der Erfolg dem Franchise-Geber dann recht gibt und ich glaube, dann da auch nicht die Bereitschaft da ist, sich zu einem solchen System anzuschließen, aber nicht das Vertrauen zu haben, dass das dann auch funktioniert. Aber natürlich, klar, es gibt ja auch Fälle, in denen dann das nicht so funktioniert hat, die auch die erfolgreichen Partner in großen Systemen zu überzeugen. Auch das gibt es natürlich.
Wisst ihr, welche Franchise-Marken mir in den letzten Monaten gigantisch aufgefallen sind? Ich hatte ja das Glück, dass meine Frau Elternzeit genommen hat und wir einige Länder bereisen durften in den letzten 13, 14 Monaten. Und es gibt ein paar Franchise-Marken, die einfach omnipräsent waren, egal wo auf der Welt du warst. Also wir haben wirklich in verschiedensten Ecken mal reingucken dürfen, von Asien, Südafrika, Neuseeland und Co. Eine Marke, die ich fast überall in den Großstädten zumindest gesehen habe, was ich vorher nicht auf dem Schirm habe, sie war gelb. Fällt euch was ein? Knallgelb?
Kurze Frage, dieser Autovermieter?
Nein. Sind das, nee? Also ja, theoretisch ja, aber das meine ich nicht.
Knallgelb. 7-Eleven, ist das ein Franchise
offiziell? Das ist ein Franchise, das hätte ich gleich noch erzählt. Mhm. In Asien, dermaßen omnipräsent, total krass. Und an jeder Ecke.
Subway? Nee,
aber, ja. Also L'Occitane en Provence. Mhm. Was machen die?
Steht Kosmetik bei mir im Bad. Und Co. Die Seife. Ja. Ich habe sie auch.
Unfassbar. In jeder Großstadt dieser Welt hast du dieses gelbe Ding. Das war mir vorher nicht bewusst. Ich habe dann mal ChatGPT gefragt und versucht mal ein bisschen rauszufinden. Weniger überraschend Starbucks, aber dermaßen omnipräsent auch dieses
und
Konzept
IKEA.
Aus Seattle. IKEA, sehr, sehr viel auch, ja, tatsächlich. Mhm. Allerdings IKEA halt mehr so ein großes Ding und dann über viele Kilometer dann wieder nicht. Das heißt also, das fällt weniger auf als die kleineren Läden, die es durchaus dann auch mehrfach gibt. Überrascht war ich, Leonidas ist mir öfter begegnet, belgische Pralinen.
Auch in Asien,
tatsächlich, ja. Ich glaube zuletzt zum Beispiel in Tokio, wenn ich mich richtig entsinne.
Wahrscheinlich am Flughafen oder in Hauptbahnhof. Nö,
also ich spreche jetzt wirklich von Städten, dass die Flughäfen irgendwie, wirklich in den Städten irgendwo, sei es jetzt in der Mall oder irgendwo in einem normalen Fußgängerzone, auch wenn sie nicht immer klassische Fußgängerzonen haben. Ne? Also das war, und richtig krass fand ich halt das, was du gerade ansprachst, die 7-Elevens und entsprechende Pendants, weil in den meisten asiatischen Ländern gibt es das 7-Eleven und zwar an jeder Kreuzung gefühlt. Und dann gibt es direkt gegenüber an derselben Kreuzung auf der anderen Seite dann ein Pendant. Das heißt dann in Korea irgendwie CU und in Japan Lawson und so weiter. Das sind alles Franchise-Läden mit gigantischer Anzahl und in Tante-Emma-Läden, wenn du so willst, 24 Stunden offen. Unendlich viele, unfassbar. Und das ist alles per Franchise aufgezogen, ist gar nicht so bewusst. Und also selbst in der Pampa draußen, an der Kreuzung auf einer Insel in Südkorea, wo drumherum fast nichts ist, aber so ein Laden ist dort 24 Stunden offen. Und aus irgendeinem Grund irgendwie sogar wirtschaftlich, während bei uns alle mini-kleinsten Edekas und sonst was dieser Welt aus den Ortschaften verschwinden. Mhm. Ich verstehe gar nicht, was die da rein vom Geschäftskonzept her anders machen, finde es aber wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Warum klappt das bei uns nicht? Warum können wir nicht ein 7-Eleven in so einem 3000-Seelendorf haben?
Kann ich dir nicht beantworten, aber ich würde mal behaupten, jeder Rucksacktourist, der schon mal Thailand durchreist hat, war mindestens einmal in einem 7-Eleven und der würde wahrscheinlich in Deutschland auch in einen 7-Eleven gehen. Weil das ist ein super einfaches Konzept auf den ersten Blick, aber als Touri dort, ich war auch schon mal dort, hat mich das angesprochen. Ich kann nicht sagen, warum mich das angesprochen hat, aber ich bin in diesen Laden gegangen und nicht in dem daneben oder der links oder rechts war, sondern ich bin da reingegangen. Zum Beispiel brauchte ich am ersten Tag für mein Handy irgendeine Art von SIM-Karte. Bin da reingegangen, die konnten meine Sprache nicht, habe mein Handy in die Hand gedrückt und gesagt SIM und die haben das für mich eingerichtet. Das ist natürlich wieder ein Service.
Ja.
Und vielleicht gibt es ganz viele solche Punkte. Und
tatsächlich ganz viel. Also wir waren ja viel in Kontakt dann mit Leuten und haben dann mitgekriegt, dass die teilweise ihre Miete über 7-Eleven zahlen. Also die zahlen das bei 7-Eleven ein und die übertragen es. Oder wir brauchten in Japan eine japanische Übersetzung des Führerscheins. Die habe ich online beantragt. Und wo kriege ich sie dann hin? Also ich kriege per E-Mail einen Code, wenn das fertig übersetzt ist. Und werde aufgefordert, zum 7-Eleven zu gehen. Von der staatlichen Institution, geh zum 7-Eleven, dort stehen in jedem 7-Eleven so große Kopierer, da gibst du diesen Code ein und dann druckt er dir diesen Wisch aus und bitte hab den mit deinem Führerschein immer dabei, wenn du in Japan Auto fährst. Also selbst die nutzen diese Infrastruktur eines 7-Elevens. Da in Japan gibt es in gefühlt jedem 7-Eleven, ich glaube es ist nicht in jedem, aber in sehr vielen ATM, also ein Bankautomat, wo du dann Cash herkriegst, du kriegst die SIM-Karten daher. Und ganz nebenbei bekommst du auch noch Trinken und Essen.
Ja, und du kannst dir das Essen dort warm machen lassen.
Ja. Also sehr coole Kultur da in Asien. Und dieses Franchise, es ist wirklich ein Franchise, ich möchte das Ding nicht führen müssen, weil das sind ja so unendlich viele, um da den Überblick zu verhalten. Das hat schon Größenordnung, die ich auch im McDonald's zuordnen würde. Durch diese hohe Dichte gibt es ja viel mehr als McDonald's beispielsweise. Fand ich super spannend. Also das war so eins meiner ganz großen Erkenntnisse. A, die Überraschung, Occitane. Und B, dieses omnipräsente 7-Eleven, Lawson und Co. Richtig cool. Ja. Und Starbucks, größte Kreuzung in Tokio beispielsweise. Wo sind wir hingegangen? In Starbucks, weil da kannst du in den zweiten Stock und kannst von oben durch die fette Scheibe dann auf die Starbucks, auf die große
Shibuya-Kreuzung,
genau, heißt richtig, die. Ja. Drauf gucken, wo dann die Leute in alle Himmelsrichtungen durcheinander laufen, wenn grün ist. Sehr cool, jedenfalls. Also ich habe viel über Franchise auch unterwegs gelernt.
Cool. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Und vielleicht so als Abschlussfrage, ich habe es ein bisschen geklaut aus einem anderen Podcast an euch beide jetzt. Stellt euch vor, ihr seid Elon Musk, habt X oder Twitter als Plattform, aber nur Franchise-Manager, Franchise-Geber auf dieser Plattform. Was würdet ihr tweeten? Heißt das eigentlich noch tweeten aktuell?
Bei uns schon.
Ja, und wenn man tweeten würde, was würdet ihr tweeten, damit jeder aus der Franchise-Szene das mal endlich erfährt oder von euch mitgegeben bekommt?
Das kann ich, glaube ich, sehr schnell beantworten. Es hat viel mit meinem Why, meinen Werten oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest, zu tun. Und es ist in jedem Podcast vorne drin. Die Aufgabe des Franchise-Gebers ist es, sein Glück zu teilen. Also sein unternehmerisches Glück mit den Menschen zu teilen. Und wenn der das Glück teilt, der wird zufriedener. Der das Glück empfängt, also damit meine ich jetzt Wissen, das Konzept, die Erfahrung und so weiter, die Impulse, die dann erfolgreiche Unternehmer am Ende machen. Und das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe des Franchise-Gebers. Und so verstehe ich Franchising. Und das war auch der Grund, warum ich irgendwann für mich den Weg gefunden habe, zu sagen, okay, ich bleibe dem Franchise treu. Ich kann mich damit identifizieren. Da habe ich im Podcast von Carina Dvorak in der Franchise-Jause mal drüber erzählt, dass ich zwischendurch mal gedacht habe, ist das überhaupt so meine richtige Ecke? Bin ich dort oder gehöre ich nicht eigentlich in die andere F-Ecke, in die Fitness-Ecke? Und durch dieses mit mir selber beschäftigen, was ist mir wichtig, und dieses Impulse geben, Glück teilen, was ich zum Beispiel im Podcast, also das verkörpert, also dieser Podcast, der läuft, und den mache ich mit viel Freude, weil ich da diesen Wert ausleben kann. Und das wäre das, was ich in einem Tweet dann auch als Zentrum tweeten würde. Das ist sozusagen jetzt auch die Schleife zum Anfang dieses Gesprächs, nämlich das ist grob dann auch die Kernmessage aus der ersten Episode des Podcasts aus Kenia, was der Ursprung meiner Überlegung war, was ist dir eigentlich wichtig im Leben und wo dann für mich Glück teilen ein Teil meiner Antwort war.
Glaubst du an Karma oder Ähnliches, dass wenn du dein Glück teilst, dass es auch mindestens in derselben Intensität wieder zurückkommt?
Ich würde es jetzt nicht als Karma betiteln, aber dass so wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es heraus. Vielleicht nicht zwingend von demjenigen im unmittelbar, aber dann aus einer anderen Ecke oder mit 5 Jahren Verzögerung. Das glaube ich schon. Ich finde auch die Buddhisten und das, was die tun, wie sie denken, sehr cool. Auch wenn ich jetzt nicht irgendwie buddhistisch gläubig wäre oder Ähnliches. Aber diese Grundlogik, sei hilfsbereit, hilf, versuch zu unterstützen. Ich habe auch Spaß am Impulse geben. Ich habe Spaß am Lernen. Ich mache super gerne diese Podcasts, weil ich dann viel lerne jetzt über Checklisten und wie ich sie anwende in der Praxis oder eben juristische Fallstricke. Und das dann weiterzutragen, einerseits über einen Podcast, aber auch im Gespräch mit Franchise-Gebern. Ich kriege ganz oft von den Franchise-Gebern oder Franchise-Managern, gerade wenn sie eher jünger in der Branche sind, kriege ich ganz oft dann die Rückmeldung, ey, das war jetzt ein cooles Gespräch, das waren irgendwie 3 wichtige Impulse dabei, danke dafür, obwohl sie mit einer ganz anderen Intention in das Gespräch reingegangen sind. Und das macht mir ganz viel Freude, dass ich da was weitergeben kann, was ich vorher mit Freude auch schon selber gelernt habe.
Super. Und bei dir, Andreas?
Ja, jetzt habe ich es natürlich schwer nach diesem Brückenschlag.
Ja, denk dran, ich glaube, Folge. Die Zeilenbeschränkung war mal 240 oder so. Also du darfst dich gerne kürzer halten. Ja. Nein, Quatsch. Wenn du was tweeten könntest an alle in der Franchise-Szene, was wäre das?
Genau, auf Franchise-Geber-Seite oder?
Alles. Franchise-Geber, Franchise-Manager.
Ja, trotzdem würde ich glaube, ich würde tweeten, weil es natürlich auch den Bezug dann jetzt zu meiner Arbeit hat, würdest du es selbst unterschreiben? Ja, so, weil immer wieder die Frage sich zu stellen, man kann sich ganz viele Dinge ausdenken und ganz viele Sachen machen, die aus der einen Perspektive eine super Idee sind. Aber man muss sich immer wieder die Frage stellen, ist es auch aus der anderen Perspektive eine gute Idee? Und falls nicht, ist irgendwo ein Fehler drin, der früher oder später zum Problem wird. Ne? Und deswegen vielleicht so, würdest du es selbst unterschreiben?
Okay.
Wie ist es bei dir?
Ich habe ein Motto im Leben und zwar, das lautet, die richtige Entscheidung und nicht die einfache Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das würde ich mit allen teilen wollen. Und das kann man genauso aufs Franchising übertragen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Interessenten habe, der meinen Vertrag unterschreiben möchte, aber ich weiß, er ist der Falsche, dann ist die richtige Entscheidung, Nein zu sagen, die einfache zu sagen, ja, komm ins System, ich verdiene Geld mit dir. Und das gilt in ganz vielen Belangen.
Aber die Einstiegsgebühr, die kassiere ich dann, aber weiß, wie viel Geld du nach hinten raus verlierst, weil du das mit dem Andreas bezahlen musst.
Unter anderem.
Oder auch Gewichtskosten oder was auch immer.
Schon genau. Okay. Super. Ja, dann vielen Dank erstmal für den Podcast und vielleicht nochmal eine kurze persönliche Note. Also ich glaube, fast jede Folge von dir vom Podcast gehört und ich muss wirklich sagen, er gefällt mir richtig gut und wenn ich das jetzt im Vorgespräch richtig herausgehört habe, du hast pro Folge mehrere hundert bis zu tausende Zuhörer und das heißt, die French-Szene ist zwar klein, das hast du selber gesagt, aber das heißt, du erreichst doch einen großen Teil dieser kleinen Szene und wahrscheinlich hast du doch einen Einfluss, den du vielleicht nicht tagtäglich spürst, aber der immer wieder durchkommt, mal mehr, mal weniger und da einfach mal ein dickes Danke für.
Dankeschön.
Ja. Also
1000 Zuhörer in einer Episode habe ich, bin ich weit weg von. Also es sind irgendwas zwischen, ganz grob würde ich sagen, zwischen 80 und 250 pro Episode. Außer über die Jahre sammelt sich dann wirklich was an.
Mhm. Aber wenn es nur 1000 Franchise-Systeme ungefähr in Deutschland gibt, heißt, sagen wir 250 sind es im Best Case, dann hast du jeden vierten Franchise-Geber im Durchschnitt erreicht.
Nicht Mädchenrechnung, aber ja. In der Systemzentrale und das Problem bei Podcasts, muss man auch sagen, es sind die Downloads. Das heißt noch nicht zwingend, dass gehört wurde. Ne? Mhm. Also die Streamer, die kriege ich, klar. Aber dadurch, dass man Podcasts so abonnieren kann, dass auch automatisch runtergeladen werden kann, heißt das ja noch nicht, dass der Handybesitzer dahinter das dann auch wirklich am Ende der Woche dann gehört haben
wird. Dafür gibt es natürlich nochmal genauso viele, aber viel, viel mehr, die mitbekommen haben, dass es den Podcast gibt, dass es das Thema gibt, dass es den Gast gibt. Und also das ist ja auch eine Rückmeldung, die ich ab und zu bekomme, wenn wir zusammen einen Podcast aufnehmen. Leute, die den Podcast zwar nicht gehört haben, aber durchaus wahrgenommen haben, dass wir über dieses oder jenes Thema gesprochen haben. Ne? Und die muss man dann aber fairerweise auch noch dazu.
Das stimmt. Deswegen schicke ich das auch gerne so montags in einem persönlichen Mail dann raus. Ich sage, hey, ich hatte ein Gespräch mit Andreas Frings jetzt beispielsweise über das und das Thema und versuche da sogar auch schon so einen kleinen Impuls dann mit reinzupacken. Das heißt, selbst wenn die Leute nicht hören, dann geht da sogar noch ein kleiner Impuls vielleicht mit oder zumindest das Vorhaben ist, es zu hören. Und wenn es einfach nur so die Wahrnehmung ist, okay, der Kessler ist irgendwie am Thema dran, der versteht, was uns beschäftigt oder so. Das hat natürlich auch was mit dann sich selber so zu positionieren als jemand, der seine Zielgruppe hoffentlich versteht.
Ja, und ich meine, vor kurzem gehört zu haben, man kann jetzt bei Spotify Kommentare schreiben. Ist das so? Weil dann wäre es mal schön, jetzt ein Feedback zu dieser Episode zu bekommen, ob das den Zuhörern gefallen hat, ob man zur 300. Episode wieder eine Jubiläumsausgabe machen sollte, beziehungsweise wie es grundsätzlich ankommt.
Sehr gerne, ja. Bewertung auf iTunes freue ich mich auch drüber. Und auch wenn es jetzt bei so einem Nischen-Podcast jetzt nicht so mörderwichtig ist, aber alleine ich freue mich darüber. Und auf jeden Fall dir ganz vielen Dank für die Moderation, für deine Vorbereitung der Fragen und dass wir da jetzt in alle Richtungen mal ein bisschen abdriften konnten. Ich bin nicht sicher, ob wir alle Fragen wirklich beantwortet haben. Wir sind dann doch manchmal ein bisschen früher abgebogen. Aber das liegt jetzt in deiner Verantwortung als Moderator.
Alles
das
ist klar. Auch sehr schön.
Regel Nummer 1, Schuldigen finden.
Ja. Und dir, lieber Andreas Frings, in dem Fall dann auch vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast und dass wir in deinen Räumlichkeiten dafür dann auch uns treffen durften.
Ja, sehr gerne. Danke sehr dir. Cool.
Hat Spaß gemacht mit euch. Und darf ich den Abschluss machen?
Aber gerne.
Euch da draußen alles Gute. Bis bald. Und euch beiden auch. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.